Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch durch die Sendung. Und heute bin ich in Magdeburg und zwar am LINN. Das ist das Leibniz-Institut für Neurobiologie und ich besuche dort die Neurobiologie der Kognition und Emotion und die wird geführt von der Frau Dr. Sanja Bauer-Mikulowitsch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Richtig.
Herzlich willkommen im Wirkstoffradio. Hallo Sanja.
Dankeschön.
So, ich bin endlich hier angekommen. Ich freue mich wirklich auf das Thema, weil eigentlich habe ich mir schon seit vielen Jahren drüber Gedanken gemacht, wie kann ich dieses Thema jetzt nicht die Neurobiologie angehen, sondern das hat mir ja im Vorgespräch schon ein bisschen erwähnt, dass ich immer wieder auch so Fragen von ZuhörerInnen bekomme. Da geht's eben drum, ja, wie können denn eigentlich Behandlungen ohne Wirkstoffe, will ich es jetzt mal nennen, wie können die überhaupt funktionieren, wenn wir doch immer sagen, das Wichtige ist der Wirkstoff XY und der wirkt so und so und dann weiß ich, ich kriege hier einen Effekt rein. Und da gibt's auch so viele so komische Angebote, die es da gibt ohne Wirkstoffe und ich will mich da eigentlich gar nicht an den Leuten abarbeiten immer. Deswegen hatte ich mir überlegt, Mensch, ich muss das irgendwie anders angehen und ich will eigentlich eher verstehen, wie funktioniert denn überhaupt Emotion und Kognition und was versteckt sich dahinter? Und dann bin ich auf deine Gruppe gestoßen und du bist auch noch in dem Leibniz-Institut. Das war natürlich sehr praktisch für mich. Und da habe ich mir überlegt, frage ich dich mal, ob du Lust und Zeit hast, mit mir eine Sendung zu machen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben.
Stimmt.
Auch terminlich. War natürlich ein bisschen Corona auch am Anfang geschuldet. Genau. Aber auch, du hast ja erst 2021 hier die Stelle angetreten, hier am LINN. Also genau. Von daher musstest du dich wahrscheinlich auch erstmal hier sortieren und einfinden.
Absolut.
Aber bevor wir über dich und über wie du hierher gekommen bist sprechen, hatte ich gedacht, wollen wir erstmal ja in medias res gehen und uns mal überlegen oder beziehungsweise will ich mir von dir erklären lassen, was ist denn Neurobiologie überhaupt?
Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns jetzt getroffen haben und dass wir über das Thema reden können. Also Neurobiologie, wie der Name sagt, ist die Wissenschaft, die sich mit der Biologie des Nervensystems beschäftigt. Wir hier am LINN beschäftigen uns meistens mit Lernen und Gedächtnis, also mit dem Gehirn. Und ja, ein Gehirnregion, das wirklich wichtig ist für das Lernen und Gedächtnis, ist Hippocampus. Also ohne diesen Gehirnregion können wir einfach nicht lernen. Und deswegen ist so ein wirklich wichtiger Fokus für einige Gruppen hier am LINN.
Der Hippocampus, das ist also ein Teil des Gehirns, der jetzt für Emotionen und Kognition zuständig ist. Wo ist denn der ungefähr im Hirn oder?
Genau, das ist in sogenannten Medial Temporal Lobe, also unter dem Kortex. Also tatsächlich haben wir gelernt, dass diese Gehirnregion so wichtig für Lernen und Gedächtnis ist von einem Menschen. Sein Name war also HM, oder Initialen waren HM, in 50er Jahren. Also diese Person hat Epilepsie gehabt, also sehr, sehr stark. Und tatsächlich hat man zu der Zeit gewusst, dass Epilepsie in Hippocampus entsteht. Und danach wurde, also das war sein Wunsch, also Hippocampi wurden ihm rausgenommen. Und seitdem hat er keine Epilepsie mehr gehabt, jedoch sich an nichts mehr erinnern können. Also alles, was er an einem Tag gelernt hat, hat er am nächsten Tag vergessen. Also interessanterweise war das eine sogenannte anterograde Amnesie, also jetzt nicht die retrograde, also alles, was er vorher gewusst hat, konnte er sich immer noch daran erinnern. Das heißt, dass alle diese Erinnerungen in seinem Kortex waren und also eben Hippocampus ist für Short-term Memory, also kurzzeitiges Lernen und Gedächtnis wichtig.
Okay, das ganze Kurzzeitgedächtnis war nicht mehr funktionsfähig. Das heißt also, er konnte sich an die alten Sachen und die Sachen, die er gelernt hat, an die konnte er sich erinnern.
Richtig.
Aber er konnte dann auch nichts mehr Neues dazulernen. Im Endeffekt ist Richtig. Er dann auf diesem Stand, zu Zeitpunkt der OP, ist er dann einfach stehen geblieben,
genau,
der Patient.
Genau, tatsächlich war das so. Also er konnte Motor-Skills lernen. Soweit ich mich erinnern kann, hat er dann Skifahren danach gelernt. Das heißt, diese Motor-Skills, das sind andere Gehirnregionen, die dafür verantwortlich sind, aber eben jetzt so ein Gespräch mit einem Menschen würde er dann gleich am nächsten Tag vergessen.
Wir vergessen haben. Also alles, was so in seinem normalen Leben passiert ist, an, ja, auch an Interaktion, das war halt eben weg. Ja.
Genau.
Also das ist dann der Hippocampus und der Hippocampus ist dann dort zuständig für die Kognition. Und Emotionen steht bei dir jetzt in der Gruppe, ne? Du kümmerst dich um Kognition und Emotionen. Was ist da? Gibt's da eine Unterscheidung? Weil wenn ihr das so explizit benennt.
Richtig. Genau. Da gibt es eine Unterscheidung und die ist auf anatomische und biochemische Ebene. Und tatsächlich haben wir darüber in den letzten 15 Jahren gelernt. Das war vorher nicht so bekannt. Und die Erkenntnisse kamen tatsächlich aus der Forschung mit Tieren, also mit Ratten, wo in den dorsalen Hippocampus, also das ist der obere Teil von Hippocampus, sogenannten Ortszellen auf Englisch Place Cells gefunden wurden. Also diese Experimenten wurden zum ersten Mal in 70er Jahren gemacht. Das war John O'Keefe in England, hat auch Nobelpreis.
Genau, wollte ich gerade fragen, war das Ortszellen und dann gab es doch diese Gitterzellen.
Genau, Gitterzellen, noch, ne? Genau, die dann in Norwegen, in Trondheim von May Britt und Edward Moses gefunden wurden, das in 2005. Das ist sogenannten GPS in unserem Gehirn. Also damals wurden die Elektroden implantiert in diesen dorsalen, den oberen Teil von Hippocampus in Ratten. Und was da John O'Keefe gesehen hat, ist, dass wo er dann sich diese Spikes, also die Aktivität von Zellen angehört hat, dass diese Zelle nur in einem bestimmten Ort aktiv war. Dann hat er das wiederholt mehrmals und dann hat er gefunden, dass die anderen Zellen genau in einem anderen Ort aktiv war. Und danach, also eben 25 Jahre danach, haben die Mosers gefunden, dass in einem Raum diese Place Cells so eine Art von Gitteraktivität formieren können. Das heißt, das ist die Art, wie unser Gehirn, in diesem Fall dorsal Hippocampus und auch wo Gitterzellen sind, das ist das entorhinale Cortex, so speichern wir unser, also Ort, wo wir uns eigentlich befinden. Das heißt, die Kognition ist in diesen oberen dorsalen Teil von Hippocampus. Und interessanterweise haben sie dann gefunden, dass je mehr man runtergeht, also in ventralen Teil, desto weniger von diesen Ortszellen sind. Und das war für die Wissenschaftler sehr interessant. Dann haben sie begonnen, sich zu fragen, okay, was macht dann dieser untere Teil, also das ventrale Teil, genau. Tatsächlich waren dann wieder zwei Studien von den Mosers. Damals waren sie noch Masterstudenten. Sie haben dann auch zu zweit eben diese Läsionen durchgeführt von den dorsalen und ventralen Hippocampus. Als sie den dorsalen Hippocampus rausgenommen oder eben Läsion durchgeführt haben, dann haben sie gesehen, dass die Maus sich nicht mehr in einem bestimmten Ort orientieren kann. Da gab es diesen Test, das ist sogenannten Hidden Platform Test. Also eine Maus schwimmt im Wasser und da gibt's eine Plattform und diese Maus muss, oder Ratte, muss diese Plattform finden. Genau. Und nach der Läsion von dorsalen Hippocampus hat die Maus diese Plattform nicht mehr finden können. Das hat bestätigt, also dass sich diese Ortszellen in den dorsalen Hippocampus befinden und deswegen ist das für das Orientierung so wichtig. Und dann, wo sie dann das ventrale Hippocampus Läsion durchgeführt haben, da haben sie gesehen, dass diese Maus sich um einiges ängstlicher verhält. Da kamen sie zum ersten Mal, es scheint tatsächlich, dass die Emotionsverarbeitung stärker im ventralen Hippocampus ist. Und danach, also eben in den letzten 15 Jahren, haben wir sehr, sehr viel darüber gelernt, wie unterschiedlich diese zwei Gehirnregionen sind. Beispielsweise die bekommen sehr unterschiedliche Eingänge. Dorsaler Hippocampus bekommt sehr starken Eingang von visuellen Cortex, also das was wirklich wichtig für die, ja, für die Orientierung ist. Und der ventrale Hippocampus, der bekommt sehr starken Eingang von Amygdala zum Beispiel, die ist so wichtig für die, dass die Emotionen und Angstverhalten in generell.
Wenn du sagst, der dorsale Hippocampus ist für die Orientierung zuständig, gilt das eigentlich nur für die Orientierung im Raum? Oder ich habe jetzt zum Beispiel ein Blatt vor mir, auch so eine Orientierung auf dem Papier? Oder was versteht man da unter Orientierung? Also weil es gibt ja noch andere Sachen, wo ich Dinge relativ zueinander sortieren können muss zum Beispiel. Mhm. Ist das da auch mit drin bei so einer Orientierung oder bezieht sich das nur auf den Raum?
Nein, es bezieht sich nicht nur auf den Raum. Also der Raum wurde am meisten untersucht und tatsächlich ist die Rolle von dorsalen Hippocampus allgemein in sogenannten Episodic Memory. Also wenn man wirklich jetzt versucht, ein bestimmtes Ereignis zu lernen,
zu erinnern. Also
genau.
Ein episodisches Gedächtnis.
Episodisches Gedächtnis, genau, richtig. Mit den Methoden, die wir heutzutage haben, und das ist wirklich ein sehr neues Field of Study, versuchen wir wirklich zu verstehen, sind das jetzt die gleichen Zellen oder andere Zellen? Ja, darüber können wir uns auch vielleicht ein bisschen später unterhalten, wenn ich dann erzähle, welche Methoden von bildgebenden Verfahren wir verwenden, um wirklich einzelne Zellen zu tracken und auch über deren molekularen Profil zu lernen.
Ja, ich hatte mir jetzt gerade noch überlegt, wenn ich jetzt so eine Orientierung habe, dann müsste ich ja eigentlich unterscheiden können, ob ich jetzt jemand habe, der von links nach rechts oder von rechts nach links liest. Ja. Also, weil das ist ja auch eine Art der Orientierung, wie ich mich auf dem Blatt vorwärts bewege. Könntet ihr sowas zum Beispiel sehen in so einem Hippocampus?
Das ist ja eine gute Frage. Also es ist jetzt mir nicht bekannt, ob das sich jemand angeschaut hat. Das musste ich mir anschauen. Möglicherweise ja.
Weil das ist ja auch eine Art der Orientierung.
Richtig.
Nur mache ich das halt jetzt auf ein Blatt Papier. Und
genau. Theoretisch
müssten ja von dort aus diese Zellen, die du dann angegeben hast, ja auch irgendwie ein Spiel abspielen, damit dann das Blatt von oben nach unten
genau. Und
dann von rechts nach links oder von links nach rechts abgearbeitet werden kann. Ja. Dafür brauche ich ja auch eine Art der Orientierung.
Absolut,
dann.
Absolut. Würde ich auch sagen, dass das passieren würde. Also jetzt, ob diese Studien in den Menschen gemacht wurden, bin ich mir nicht
sicher.
Es ist schwieriger,
ne? Genau.
Also bei den Tieren ist das natürlich für uns am einfachsten, wenn sie sich bewegen, oder wenn sie, also sie haben auch so bestimmte Cues, wie sagt man Cues auf Deutsch, also in einem Raum, also sie haben eine Arena und dann hier auf einer Wand gibt es ein Bild und auf der anderen Wand ein anderes Bild. Also die Mäuse verwenden diese Bilder, um sich zu orientieren. Mhm. Und da können wir genauso sehen, also wie die Zellen
aktiv sind. Unterschiedliche Wege, wo sie gehen können.
Richtig. Und da können wir wirklich ganz genau sehen, dass wir danach anhand nur von Aktivitäten von Neuronen sagen können, ohne jetzt zu wissen, wo die Maus war, ich könnte dann sagen, ich sehe die Aktivität von diesen Zellen, das heißt, die Maus war in der Nähe von dieser Wand, beziehungsweise von der anderen Wand. Also
die erste Ebene ist erstmal, ihr guckt, welche Zelle feuert jetzt gerade, weil eben durch dieses Gitter oder durch diese Verteilung der Neuronen eben ihr eine Aussage treffen könnt, okay, hier läuft jetzt eine Orientierung von da nach da, weil nacheinander unterschiedliche Neuronen ihre Signale abgeben.
Richtig.
Wie sieht denn so ein Signal eigentlich in so einem Neuron dann aus? Was passiert dann da an dem Neuron?
Ja, das ist ein sogenannter Spike, das sehr schnell ist, eine Millisekunde. Und wir haben die Elektroden, die diese Signale messen können. Mit der Elektroden können wir nicht die einzelnen Neuronen sehen, aber dafür gibt es sogenannten bildgebenden Verfahren Calcium Imaging. Also, weil wenn ein Neuron aktiv ist, dann verändert sich die Konzentration von Calcium und das können wir mit sogenannten Miniskop, also das, was wir im Gehirn haben, messen und ja, die Maus bewegt sich ganz frei, also sie lebt mit dieser kleinen Linse und da können wir wirklich einzelne Zellen sehen, die aktiv sind.
Also ihr habt dann also ein optisches Verfahren, wo wenn dann eine so eine Zelle aktiv wird, dann gibt es auch bei euch an diesem Versuchstier ein optisches Signal.
Richtig.
Und das könnt ihr abmessen.
Genau.
Aber in dem Neuron ist es als erstes mal ein elektrisches Signal, nehme ich
an.
Das ist dieses Spike.
Genau. Und da passiert, also Konzentration von Sodium und Kalium und Calcium verändert sich und die ganze Kommunikation zwischen inneren und äußeren von der Zelle, so bekommen wir diesen Spike.
Sodium ist Natrium dann.
Genau, Natrium, danke. Ja, ja.
Das heißt jetzt bei der Kognition, also bei der Erinnerung, da habt ihr jetzt also die räumliche Erinnerung beziehungsweise halt auch, sag ich mal, eine strukturelle Erinnerung. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, der andere Teil ist jetzt eine Emotion. Was sind denn für euch oder was sind denn Emotionen dann für euch? Also du hast eine erwähnt, ist Angst. Könnt ihr die so auch klassifizieren dann im Signal?
Tatsächlich ist das so. Also da gibt es einige Studien und auch die Studien, die wir durchführen, zeigen das so, dass die speziellen Netzwerke sogenannte die Valenz von einer Erinnerung speichern können. Also beispielsweise, was ist eine Emotion für eine Maus? Also wenn was Schönes in der Umgebung ist, also wenn sie auf einmal was Schönes riechen, also so Geruch von Essen, das ist eine positive Emotion. Und eine negative Emotion, wenn sie beispielsweise einen Geruch von Katzen riechen. Also die Mäuse, und das finde ich immer noch sehr faszinierend, also sie haben diese angeborene Angst vor Katzengeruch. Und wenn wir jetzt wieder dieselben Methoden verwenden, also entweder Elektrophysiologie oder Bild-GmbD-Verfahren, dann können wir wirklich sehen, dass es bestimmte Netzwerke gibt, die aktiv werden, wenn diese Maus, also entweder Geruch von Essen riecht oder Geruch von Katzen, also das Positive und das und dieses Negative.
Das sind dann auch wiederum einfach andere Zellen, die dann aktiv werden. Richtig. Einmal, ich sag mal jetzt Angst und einmal Freude. Das genau. Ist so, sind das die Hauptkategorien oder gibt es da noch mehr außer Angst und Freude?
Ja, also bei den Tieren sind das Hauptkategorie und die wir auch untersuchen und versuchen zu verstehen. Also was wir jetzt auch wissen, ist, dass diese Zellen, die im ventralen Hippocampus, also sogenannten Assemblies, also Neural Networks oder Assemblies, würde man die nennen, die projizieren zu den unterschiedlichen Regionen. Beispielsweise diese Belohnungs- oder positive Emotionenzellen in der ventralen Hippocampus, die projizieren zu den Nucleus Accumbens. Und Nucleus Accumbens ist so ein Region, das während der Belohnung aktiv sind. Und andererseits, also eben diese Netzwerke, die Angst verarbeiten und speichern, die projizieren zu Amygdala. Also es hängt davon ab, mit welchen Gehirnregionen diese Netzwerke kommunizieren.
Das wird dann weiter prozessiert in unterschiedliche Abteilungen und dann ist das eben eine andere Emotionskategorie. Richtig. Ist natürlich klar, wahrscheinlich ist es halt auch schwierig, die bei Tieren sauber zu kategorisieren, weil man dafür eigentlich auch ein eindeutiges Signal braucht. Ne?
Klar.
Wenn ihr jetzt so Tierversuche macht, macht ihr eigentlich auch Versuche am Menschen, sag ich mal, gerade für solche Emotionssachen?
Ja, klar, also jetzt nicht meine eigene Gruppe, aber auch hier am LIN gibt es einige Gruppen, die diese Versuche mit Menschen machen. Das ist natürlich dann eine andere Methode. Wir können nicht bei den Menschen sehr invasiv gehen und auch über das molekulare Profil von Zellen lernen oder die Verbindungen. Deswegen sind die Tierversuche sehr wichtig, weil wir dann das Wissen von den Tieren auf den Menschen übertragen können. Aber wir führen auch sogenannte vergleichende Studien. Also beispielsweise könnte man EEG verwenden, jetzt in den Menschen, die etwas lernen und dann vergleichen, ob die Synchronisation zwischen den Gehirnregionen ähnlicher ist in den Menschen und Tieren. Und tatsächlich haben wir im Moment eine Kollaboration, und das ist jetzt mit Jena, die Gruppe von Veronika Engert, und das ist ein Teil von dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit, das eigentlich sehr neues Konzept ist. Also es wurde vor einem Jahr ungefähr gegründet, wo jetzt im Moment Magdeburg, Jena und Halle zusammen sind. Und sie haben diesen Test, sogenannten empathischen Stresstest. Also beispielsweise, du kannst dir das so vorstellen, sie nehmen einen Familienmitglied, also wenn deine Frau vor dir steht und sie wird irgendwie gestresst, also ein Interview muss sie durchführen vor den Wissenschaftlern, und sie würden bei dir dann Herzfrequenz, also Pupillen, Veränderung, auch Cortisol-Level, Stress-Level messen und sehen, also wie dieses empathische Stress Also
dadurch, dass ich mit meiner Frau dann verbunden wäre, würde ich auch in Stress geraten und das könnte man so über Bande den Stresslevel meiner Frau auch bei mir messen.
Genau, und dann auch mit EEG, um zu sehen, welche Gehirnregionen da aktiv sind. Und ja, auch können wir später mehr in Detail darüber reden, was Ähnliches machen wir auch. Also wenn eine Maus quasi gestresst wird und dann die andere Maus, die sie kennt oder nicht, wir versuchen da eine Verbindung zu finden, wie sich diese Emotionen von einem Individuum auf das andere übertragen und warum dann auch bestimmte Individuen empathischer sind als die anderen.
Unterscheidet man dann beim Menschen auch noch mehr Emotionen außer Freude und Angst? Was kennt man da so unterschiedliche Emotionsarten?
Ja, klar sind die Emotionen bei Menschen komplexer und das kommt auch sicher dadurch, dass die Menschen auch die beschreiben können, wie beispielsweise Liebe oder Hass auch, dass, obwohl wir auch nicht 100% wissen können, dass diese Emotionen nicht in den Mäusen auch
Wollte ich gerade sagen, die können dort genauso vorkommen, wir können sie halt nur nicht gut kategorisieren, weil wir halt jetzt noch kein Verständnis dafür haben, wie man jetzt gezielt genau so eine Verhaltensweise eigentlich messen könnte.
Genau,
ja?
Genau.
Weil uns eine Maus halt nicht erklären kann, so, also die kann ich jetzt überhaupt nicht ausstehen.
Ja, genau. Ja. Und tatsächlich, das versuchen wir auch zu verstehen. Also ich werde dir nachher zeigen, wir haben sogenannte Mäusestädte gebaut, wo es uns wirklich wichtig ist, dass die Mäuse in den großen Gruppen zusammenleben, also so sehr ähnlich wie in der Natur. Und mit Hilfe von KI, also künstliche Intelligenzmethoden, wir wissen, welche Maus ist welche und wie sie so miteinander interagieren. Und da kann ich dir schon sagen, dass wir schon ein bisschen sehen, dass sich bestimmten Mäuse mehr mögen
als
die anderen.
Also es gibt so Freundesgruppen und es gibt auch so welche, die sagen, also mit denen lieber nicht.
Richtig. The Lonely Runners, die sich eher alleine, also nicht auch so mit den anderen spielen. Genau, also deswegen, ja, also wir können nicht wirklich uns sicher sein, dass diese komplexen Emotionen auch nicht in den Tieren da sind.
Wenn du jetzt so ein Signal aufnimmst, dann geht es ja dann später nach dem elektrischen Signal, das hatten wir hier im Wirkstoffradio auch öfters schon mal besprochen, dass dann am Ende an der Synapse zum Beispiel gibt es ja dann den Ausschüttung von unterschiedlichen Neurotransmittern und vielleicht auch anderen stressinduzierenden Stoffen. Messt ihr denn sowas dann auch in den Mäusen?
Genau, das tun wir und da kann ich dir auch ein bisschen darüber erzählen. Also das ist wirklich ein sehr neues Feld. Also das hat vor 10 Jahren begonnen, dass man mit Hilfe von einer Methode, die heißt Fiber Photometry, wo man wirklich die Ausschüttung von diesen Neurotransmitter messen kann, sehr, sehr genau in bestimmten Gehirnregionen und während des Verhaltens. Beispielsweise, wir wissen, dass bei diesem empathischen Stress Noradrenalin aus Locus coeruleus in die Amygdala ausgeschüttet wird, sehr hoch wird. Und danach, wo eine Maus der anderen hilft, dann kommt auch Dopamin. Also das ist sehr interessant, dass wir auch sogar diesen Zusammenspiel zwischen den Neurotransmittern, also dass wir mehrere Neurotransmitter imagen können, um zu sehen, wie
die Abhängigkeit voneinander und wie das eine Level ausbalanciert wird durch die Gegenreaktion mit dem anderen Level.
Genau.
Und das ist ja eigentlich noch das doppelt spannende durch die Induktion, dass eine Maus der anderen Maus geholfen hat. Und man kann dann also im Körper wirklich chemisch, also nicht nur optisch dann auch, über die feuernden Neuronen, eben dann auch chemisch erkennen, dass Neurotransmitter, also ein Wirkstoffbild, eigentlich auch quantitativ und qualitativ dann auch verändert. Also auf der einen Seite geht es runter, wenn ich es jetzt dann verstanden habe,
so
nachdem es erstmal hochgeschossen ist, weil es Angst hatte.
Genau.
Dann wird es eben abgebaut und es kommt dann ein positives Signal dadurch, dass auch noch eine andere Maus zum Beispiel helfen kann oder sie hat jetzt halt ein Problem gelöst.
Und richtig, ja, genau.
Freuen die sich dann auch mal? Also kann man das sehen, wenn sie mal zum Beispiel durch so irgendein Problem gelöst haben, dass die sich freuen?
Das kann man sehr gut sehen. Ich bin sehr froh, dir dann mehrere Videos zu zeigen. Also wie sie dann froh sind, wenn sie zusammen das wieder sehen und wie sie sich da gegenseitig schnüffeln. Und da hat eine andere Gruppe gezeigt, auch vor kurzem, dass dann Oxytocin-Level auch in den beiden Mäusen zusammen, wenn sie dann wieder verbunden sind. Aber da muss ich dazu sagen, es ist nicht so, dass jede Maus wenn wir jetzt so darüber reden, ob sie sich mögen oder nicht. Also wir haben dann auch ein Experiment gemacht, wo es eine unbekannte Maus drinnen war. Also bei den bekannten Mäusen, die meisten, nicht alle, werden dann eben diese Tür aufmachen und die Maus rauslassen und eben sich dann freuen. Also anhand von Verhalten würden wir sagen, also sie interagieren miteinander. Aber wo wir ein Experiment gemacht haben, wo die unbekannte Maus drinnen war, erstens mal, sie haben länger gebraucht, um die Tür aufzumachen. Also sie waren eher skeptisch, würde man sagen. Und dann, wo sie dann zusammen waren, da wollten sie nicht miteinander interagieren. Da war mehr so wie, okay, ich habe dir jetzt geholfen, aber das war's. Ich kenne dich nicht. Und da war jede Maus so in seinem eigenen Eck.
Ah, okay. Die so nach dem Motto, ja, ich weiß jetzt, dass es dir für dich jetzt in Ordnung ist. Du bist da befreit aus diesem Käfig oder sonst was.
Genau.
Aber jetzt lass mich auch in Ruhe. Eigentlich ja sehr menschliches Verhalten, oder?
Ja,
also wenn wir jetzt an hier gerade in Deutschland an einige Diskussionen oder in Europa an einige Diskussionen, was so Migration und Einwanderung und sowas anhört, hört sich das ja doch sehr, sehr menschlich an.
Ja, das ist diese Familiarity, also wie nennt man das? Bekanntschaft, also
Verwandtschaft.
Spielt auch eine Rolle, ja, das scheint so zu sein, ja.
Das gibt natürlich jetzt schon wieder einen anderen Punkt nochmal, ne? So diese Menschlichkeit wäre ja eigentlich eher so dann der Punkt, wo man dann sagen würde, okay, wir müssen jetzt genau dieses eher tierische Verhalten eher mal überwinden, weil wir sind einfach eine große Gesellschaft.
Genau.
Und man sollte sich das mal überlegen, was das am Ende für Konsequenzen für uns als Gesellschaft hat. Aber umgekehrt ist es auch nachvollziehbar, ist halt wahrscheinlich evolutionär so zum Teil veranlagt. Ja.
Richtig, genau. Und genau da sehe ich unsere Aufgabe als Society, dass wir jetzt wirklich als die entwickelste Tierart auf der Erde jetzt darüber nachdenken, genau wie wir das überwinden können. Eine andere Studie hat gezeigt, dass die Ratten, die in Adoleszenzalter sind, eigentlich allen helfen, unabhängig von der Art. Es gibt bestimmte Arten von Ratten, ja. Also es gibt weiße Ratten und es gibt die Ratten, die halb schwarz, halb weiß sind. Und tatsächlich ist das leider genau wie jetzt gerade erwähnt, dass die erwachsenen Ratten werden nicht der anderen Art helfen. Aber die Adoleszenz, also die jünger sind, die helfen allen. Also unabhängig davon, welche Rasse das ist.
Also können auch Ratten rassistisch werden.
Anscheinend ist das so.
Ja.
Und ja, das versuchen wir auch zu verstehen. Also was passiert da im Gehirn, also wo dieser Switch passiert, um das zu verstehen, um hoffentlich davon zu lernen und das auf den Menschen zu übertragen.
Ist es aber umgekehrt ja so, wenn du jetzt sagst, dass die heranwachsenden Ratten diese Unterscheidung noch gar nicht haben, dann ist es also ein gelerntes Verhalten.
Scheint
also,
so zu sein,
ja,
genau.
Also das ist ja genau eigentlich euer Beuteschema an, woher kommt jetzt dieses Verhalten und zu studieren jetzt, wie lernt man eigentlich das, dass man vielleicht so eher ein bisschen skeptisch diesem Fremden gegenüber ist, ne? Weil mehr ist es ja auch nicht.
Richtig,
ne?
Also, genau.
Ah ja, ist ja spannend.
Ja.
Und wie geht man dann dabei vor? Also wenn man so einen Versuch oder wenn man das dann aufbaut allgemein?
Wenn wir uns die Gehirnaktivitäten anschauen, dass wir jetzt sagen, okay, wir beginnen in einem Jugendtier, das immer noch so
offen ist
und hilfreich. Und wir schauen uns genau an, was in Bezug auf Gehirnaktivität, aber auch neurochemisch, was da passiert mit der Zeit und wo dieser Switch passiert. Also das wäre jetzt unsere Aufgabe, so ein lifelong learning. Das ist natürlich methodologisch sehr viel Arbeit, aber das müssen wir machen. Und ich glaube, in diese Richtung wird die Neurowissenschaft jetzt mehr und mehr gehen, ja.
Es ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr speziell, aber es ist ja natürlich auch ein spannendes Thema, weil das natürlich auch irgendwo ein greifbares Muster ist, wo man dann sagen kann, okay, das ist natürlich auch was, wo, wenn ihr jetzt Emotion und Kognition miteinander verbinden wollt und es studieren wollt, dann ist das natürlich ein Parameter, den man sehr gut auch unterscheiden, also diskriminieren kann. Ja, also ich meine jetzt diskriminieren in dem Sinn von unterscheiden von, ich kann halt gut eine weiße Maus von einer schwarzen Maus oder von einer fleckigen Maus von außen unterscheiden. Und dann kann ich natürlich sehen, wie die sich gegenseitig dann verhalten.
Ja.
Wie wird es dann gelernt? Das heißt also, im Endeffekt lernen dann, ich sag mal jetzt so weiße und schwarze Mäuse erstmal dadurch, dass sie selber sich selber am nächsten sind, dass sie wahrscheinlich erstmal nur in rein weißen oder in rein schwarzen Communities ja. aufwachsen, oder?
Ja, und tatsächlich wurde auch eine Studie durchgeführt. Das ist die Gruppe von Inbal Bartal in Tel Aviv. Die Studie hat genau gezeigt, dass wenn sie zusammen aufwachsen, dann haben sie dieses Verhalten nicht mehr.
Also sprich, wenn jetzt gemischt,
ja,
rassige,
genau,
jetzt auf die Mäuse bezogen, ja, ja, nicht auf die Menschen bezogen, gemischt farbige Communities gebildet werden, dann entwickeln die auch keinen Rassismus sozusagen, nein, weil nein, es einfach normal ist, dass man mal einen weißen und mal einen schwarzen Mauserich über den Weg läuft.
Richtig.
Und das nutzt sich dann so ab als Unterscheidungsmerkmal für…
Genau. Genau, richtig.
Sehr,
ja,
spannend.
Ja. Ja, das ist sehr spannend. Also das erste Experiment war, dass sie dann eine weiße Ratte genommen haben und also von Geburt ist mit schwarzer Gruppe aufgewachsen. Dann hat diese weiße Ratte nur den Schwarzen geholfen, aber nicht den Weißen.
Die hat selber gedacht, es wäre eine Schwarze.
Genau,
sozusagen.
Genau. Ich finde, das ist etwas, worauf wir wirklich lernen sollen, dass die Diversität… gemischte Gruppen, was Normales in unserer Gesellschaft,
ja,
werden,
ja,
soll.
Ja, es ist wirklich interessant, vor allen Dingen, also wie ähnlich dass das Verhalten dann auch ist. Ja, ist eher erschreckend, ja.
Ja,
also,
ja.
Weil es dann eigentlich eher davon zeigt, dass wir uns eigentlich als Menschen und dann eben als Gemeinschaft eigentlich noch nicht sehr viel weiterentwickelt hat, ne, haben. Ja.
Ja. Gut, also ich denke, das
Gebiet,
ist,
ne?
Ja, genau, ich denke, natürlich auf emotionaler Ebene sind wir Tiere einfach. Und ich finde jetzt, das ist jetzt nicht so überraschend. Ja, wir entwickeln uns, würde ich sagen, mehr auf die kognitive Ebene. Und, ja.
Also weiß man denn, was das für eine Ursache ist, dass man eher so skeptisch ist gegen sowas Fremden, Neuen? Erkennen die dann auch, wenn die jetzt normalerweise weiße Mäuse um sich herum haben, erkennen die schwarzen Mäuse dann auch als Mäuse oder ist es für die was komplett anderes?
Ich glaube schon, natürlich, das ist sehr schwer zu beantworten,
ja,
weil,
ja,
man sie nicht fragen kann. Sie erkennen natürlich sicher, also eben wenn eine Katze vor denen steht, erkennen, dass das keine Maus ist. Ja, also das glaube ich schon.
Ihr habt ja auch so dieses mit den Mäusestädten, auch so dieses Community-Verhalten.
Mhm,
geht es dann da auch um diese Unterscheidung oder um was geht es denn?
Das wäre jetzt der nächste Step. Also im Moment haben wir nur eine Rasse zusammen, aber der nächste Step wäre auch, eben die weißen und schwarzen Mäuse zu mischen und sich genau das anzuschauen, also wie sie miteinander interagieren.
Also ihr untersucht durch diese Signale im Kopf, könnt ihr jetzt erkennen, sowohl wenn jetzt so ein Neuron feuert, also die elektrischen Signale,
genau,
das könnt ihr erkennen. Und ihr könnt auch die, ich sag mal, die Neurotransmitter-Konzentration messen.
Richtig.
Gleichzeitig.
Genau,
ja,
genau.
Wie viele Parameter, wenn ihr jetzt eine so eine Maus habt und die sich da in diesen Mäusestädten bewegen, wie viele Parameter könnt ihr denn da pro Maus tracken?
Ja, also dadurch, dass ich die ganze Neuroengineering so schnell entwickelt, würde ich sagen, jedes Jahr mehr und mehr. Also, weil zuerst gab es nur Elektroden oder eben nur diese Fiberphotometry, um die Konzentration oder Level von Neurotransmitter zu messen. Was jetzt einige Gruppen machen, also die sich mehr auf Engineering-Teil fokussieren, ist, versuchen wirklich alles in so ganz kleinen Gerätchen zusammenzustellen. Also jetzt im Moment haben wir tatsächlich also eine Linse, die auch mit einer Elektrode verknüpft werden kann und oder mit einem Fiberoptik. Ja, tatsächlich kann man heutzutage eben die Aktivität der Zellen messen und Neurotransmitter gleichzeitig.
Ja.
Genau.
Wie groß ist denn so eine Glasfaseroptik? Wie groß ist denn so ein Device?
200 Mikrometer in Durchmesser. Kann ich dir auch nachher zeigen.
Ja, super, cool.
Genau.
Ja, es ist sehr winzig. Das ist ja,
es ist sehr winzig, genau.
Ja.
Genau. Also,
hat dann jede Maus in eurer Stadt so ein kleines Ding da drin? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn das 2 Mikrometer sind, sind zwar klein, aber billig werden die Dinger nicht sein.
Nein,
ne?
Auf keinen Fall billig. Also im Moment tatsächlich haben nur wenige Mäuse diese Implantate, mit denen wir dann diese Experimente durchführen. Aber, und da gibt es mehrere Gruppen, die daran jetzt arbeiten, also in UCLA, die Gruppe von Daniela Haroni, sie baut diese Wire-Free Miniskopen, die wirklich sehr, sehr leicht sind und auch von Kosten sollten um einiges günstiger sein. Das ist unser Ziel. Also ich hoffe, in 1 bis 2 Jahren, dass wir wirklich in der Gruppe von Mäusen die diese kleinen Gerätchen haben und das genau beobachten können.
Ah, das wollte ich auch noch fragen. Ja, die Stromversorgung, wie macht ihr das denn dort? Die müssen ja dann, die sind verkabelt dann irgendwie, oder?
Genau, genau.
Und haben dann wie so eine Art Akku oder?
Naja, also wenn sie verkabelt sind, dann geht das direkt in den Computer und sonst gibt es auch wirefree Akku. Natürlich können wir nicht da, also
und wie
im Moment,
bewegen die sich dann in der Stadt?
Also mit dieser Akku, dann gibt es gar keine natürlich. Kabel. Ja. Genau. Also das ist so wie ganz kleine Käppis auf den Köpfen. Okay. Sie bewegen sich ganz frei damit. Also damit haben sie gar kein Problem.
Ja, jetzt hast du gerade gesprochen von so einer Stadt. Wie groß ist denn eigentlich so eine Stadt? Also wie viele Individuen sind dann in einer Stadt?
Ja, also im Moment haben wir 20 Tiere und wir haben so 6 Boxes, jeweils 60x60 cm. Also sie haben so einen Raum, wo sie sich durch diese Boxes bewegen können, frei.
Okay, und da sind dann 20 Tiere drin und denen stellt ihr dann unterschiedliche Aufgaben dann immer wieder mal.
Richtig, also wir fokussieren uns an dieses helfendes Verhalten. Also zuerst beobachten wir sie nur frei. Also wir machen nichts, wir lassen sie da, wir haben Kameras rundherum und wir nehmen einfach auf, um zu verstehen, wie sie so miteinander interagieren.
Ja, um auch die soziale Interaktion dann Richtig. Auch zu verstehen und genau. zu wissen, wie die Gruppe in sich dann auch aufgebaut ist. Ne?
Richtig.
Also
genau.
wer ist der Chef,
genau.
die Chefin?
Und die gibt es auch tatsächlich. Also sie haben auch sehr klare Hierarchie. Nicht alle Gruppen. Ja, das versuchen wir zu verstehen jetzt, wie das genau funktioniert. Und dann beginnen wir eben dieses helfende Verhalten. Also wenn eine Maus jetzt in einer Kammer ist und da gibt es eine Tür, dann wollen wir verstehen, wer wird jetzt kommen und zu helfen. Wir haben also auch, natürlich, das ist eine sehr computational und technische Aufgabe, die nicht einfach ist, aber wir kommen näher daran und hoffen, dass auch so in einem Jahr die ersten conclusive Antworten zu haben.
Ihr habt dann da die Gruppe, ihr guckt dann, wie die Gruppe aufgebaut ist jetzt gerade so und dann wahrscheinlich auch diese Untergruppe gibt es dann so genau Leute sage ich schon, Mäuse, die dann für bestimmte Aufgaben dann da sind, also neben den Leittieren, zum Beispiel jemand, der immer die Tür öffnet oder sowas, also die da eher spezialisiert sind, sage ich jetzt mal.
Also scheint so zu sein, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ja genau, aber es scheint, also es gibt immer so, wenn wir sagen von 10 Tiere, 3, die super Helper sind und ja, also sie haben auf jeden Fall Personality. Also es gibt die, scheinen mutiger zu sein, die kommen wirklich und versuchen, die Tür aufzumachen. Aber die anderen, es gibt manche, die klettern immer rauf, um zu wirklich zu sehen, versuchen auch Ultrasonic Vocalization zu messen. Also
Ultraschallkommunikation
genau,
zwischen den Mäusen.
Genau,
ja.
Wir haben jetzt einiges an Daten und versuchen da zu verstehen, ob es eine bestimmte Kommunikation gibt, was sie uns genau sagen wollen.
Und wie lange läuft dann so ein Versuch? Also wenn ihr so eine Mäusestadt aufbaut, wie lange läuft die dann?
Ja, normalerweise machen wir das, dass wir sie, weil, wenn du dir vorstellen kannst, das sind riesige Mengen von Daten, wenn wir sie 2 Wochen vorher aufnehmen. Also normalerweise machen wir 2 Wochen vorher, dann eine Woche ist Experiment, also dieses helfende Verhalten. Wir wiederholen das 5 Tage hintereinander, um wirklich zu sehen, ob das immer die gleichen Individuen sind, die da kommen. Und dann sind noch 2 Wochen danach, weil das uns auch wichtig ist zu verstehen, was verändert sich. Also wenn sie zuerst nicht irgendein großes Ereignis in der Stadt haben und dann auf einmal gibt es diesen Individuum, das…
Ja, dann gibt es erstmal Stress, dann gibt es erstmal ein Signal, was wahrscheinlich das eigentliche Arbeitssignal so ein bisschen verrauscht.
Richtig, richtig, genau. Und dann wollen wir auch verstehen, 2 Wochen danach, wie sich also dieses soziale Verhalten verändert.
Ja, so ein bisschen Routine reinkommen lassen, dass die dann einfach verstehen, okay, jetzt gibt es diese Aufgabe immer wieder, bis das dann dieses Signal vielleicht dann auch so in so eine Art mehr und mehr in eine Routine übergeht.
Ja, genau. Und tatsächlich ist das so. Natürlich am ersten Tag ist das auf einmal was wirklich
Aufregung.
Zweiten immer noch, da messen wir auch Cortisol-Level, um zu sehen, wie das mit dem Level von Stress in Verbindung steht.
Das macht
ihr
dann wahrscheinlich über den Speichel oder?
Genau, man kann über den Speichel das machen, also eine ganz kleine Menge von Blut nehmen und das auch analysieren, das geht auch.
Achso, ja. Ich hatte jetzt schon fast gedacht, so die müssen ja irgendwie zum Beispiel eine Umgebung haben, wo sie trinken oder sowas, dass man da vielleicht ein bisschen was
ja, das ist aber dann
kann.
Nicht so einfach zu sehen, weil wer da war, wenn sie in der Gruppe sind. Manche Gruppen machen das mit dem Speichel oder mit ganz wenig Blut. Es ist uns sehr wichtig, dass es denen gut geht und darum kümmern wir uns sehr.
Würde natürlich auch das Experiment verfälschen, wenn die noch irgendwo einen anderen Stressparameter hätten, dann würdet ihr eure Aussage nicht sauber treffen können. Ja, das ist klar. Deswegen,
so ist das.
Deswegen guckt ihr dann, dass also wirklich in dieser Stadt, dass die sich für sich fühlen und bis auf eben diese kleine Störung, indem er irgendwo eine Tür einbaut oder sowas, wo ihr dann genau wisst, okay, die einzige Änderung, die es jetzt gegeben hat, ist jetzt, dass dort eben der Teil in der Stadt sich verändert hat.
Genau, genau, so ist es.
Das heißt also, Futter und das ganze Zeug wird dann auch wahrscheinlich über irgendwelche Automaten gegeben, sodass die das auch nicht merken. Ja?
Genau.
Bemerken die euch irgendwie dann? Sollten sie
wir eigentlich versuchen, nicht so wenig wie möglich dort zu sein, tatsächlich. Also es hängt auch von Versuch ab. Also natürlich, wenn man diese Experimente hat, wo man sie irgendwie wirklich bewegen muss, dann sind sie auf uns gewöhnt. Also wir machen so eine Art von Habituation. Also der Experimenter kommt jeden Tag und spielt mit ihnen tatsächlich, also damit sie uns kennen, damit sie da ganz entspannt sind. Also man lässt sie auch auf deine Hand laufen und dich riechen. Und das ist uns sehr wichtig, also dass es gar keine Variable gibt, die sie
nicht kennen. Auch dieses Misstrauen beziehungsweise das Angstsignal möglichst weit abzubauen.
Richtig. Und das merkt man dann wirklich an deren Verhalten. Also wir haben Protokolle, wo es wirklich klar ist, also wenn du dann die Hand gibst und die Maus kommt, dann ist sie entspannt.
Da merkt man dann wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen den einzelnen WissenschaftlerInnen, oder? Dass die eine Maus zu dem einen oder der einen lieber geht als zur anderen?
Ja, klar. Also die gehen zu denen, die sie kennen. Das auf jeden Fall. Deswegen ist es auch uns wichtig, dass wenn eine Person ein Experiment beginnt, das auch bis zu Ende durchführt.
Der oder diejenige das immer komplett durchmachen, weil sonst wieder sich die Situation ändern würde und eben genau dieses Signal sich wieder ändern würde. Wenn ihr jetzt diese Situation habt und jetzt habt ihr ja den Vorteil, ihr habt ja dann diese komplette Gruppe dann da. Ne?
Genau.
Und jetzt habt ihr ja eine Situation, so eine helfende Situation. Und du hattest mir ja vorhin erzählt, dass so diese Bystander, also diese Zweit- und Drittreihe an Leute, die so beobachten, messt ihr das dann in der ganzen Gruppe sozusagen, dieses Signal, wenn sich jetzt zwei freuen, ich habe jetzt ihn befreit oder sie befreit?
Also das ist einer von Experimenten, das auf unserer Liste ist. Wir sind noch nicht weit, aber du denkst in die gute Richtung. Genau, also weil, wie du vorher gesagt hast, wir haben erst vor 2 Jahren hier begonnen und natürlich, um alles zu etablieren, dauert Zeit, um diese Experimente durchzuführen und wir müssen auch Step by Step gehen, aber ja, das wollen wir auf jeden Fall machen.
Ja, dann apropos Zeit, du hast jetzt schon gesagt, so einen Versuch macht er über 5 Tage, damit die sich dann daran gewöhnen können, damit die mehrfach hintereinander die Situation haben, damit ihr eben Angst und besondere Signale eben draus rechnen könnt, dann bei eurer Auswertung. Wie lange braucht man denn eigentlich, um so eine Mäusestadt mal zu etablieren? Weil, also insgesamt, und wie lange läuft die dann insgesamt?
Also die können dann wirklich dort sehr lange Zeit bleiben. Also wir, unsere letzte Gruppe waren mehrere Monate da. Wenn du das mal meinst, während des ganzen Lebenszeit bleiben sie dann dort.
Und dann können die dann auch in der Lebenszeit auch hintereinander immer wieder neue Situationen lernen, beziehungsweise neue Dinge machen.
Also genau, das ist genau unser Ziel. Also dass wir jetzt sie lebenslang beobachten.
Aber jetzt sowas so generativ gibt's da nicht. Also die haben dann keine Kinder oder beziehungsweise dass dann da mehrere Generationen aufgebaut werden.
Auch eine sehr tolle Frage, die im Moment machen wir das nicht, aber das wäre sehr interessant. Das wäre sehr interessant, auch zu sehen, ob diese Helfende wirklich so über mehrere Generationen helfen sind oder wenn man jetzt sagen könnte, okay, die alle, die helfen, wenn sie dann zusammen sind, beziehungsweise ob eben die nicht helfen, wenn sie in einer Gruppe sind, mit mehreren, die helfen, wie sie voneinander lernen. Also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Also wie kann man eine Gruppe bilden, wo wirklich alle helfen sind?
Hatte das jetzt ganz anders gedacht, weil ich hatte immer noch gedacht, wenn du jetzt so eine Mäusestadt dann da hast und wenn es dann da Junge drin gibt, dann ist es ja immer wieder nochmal ein zusätzlicher Stresslevel, der für dich dann ja auch immer wieder ein Störfaktor wäre, den du natürlich dann auch gucken musst. Eigentlich können wir das jetzt in so einer Probestadt nicht machen, dass die jetzt dann ganz so zyklisch auch so sich noch vermehren können, weil erstens mal würde ja die Bevölkerung steigen.
Genau, richtig.
Beziehungsweise.
Ja, dann würde man viel mehr Tiere haben. Genau, das machen wir im Moment nicht.
Beziehungsweise, naja, jeder, der Kinder hat, weiß ganz genau, die sind auch ein Stressfaktor übers Ganze, über die ganze Lebenszeit hinweg.
Ja.
Die stressen immer, nur halt immer anders, ne?
Ja, klar.
Und ich denke mal, das wird am Ende bei den Mäusen wird es nicht anders sein, oder?
Sicher, obwohl das, und das finde ich auch sehr interessant, Stress nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Ja, genau.
Also es gibt, also in der Neurowissenschaft, wir nennen das eine Inverted U-Shape Curve, also dass eben bis zu einem bestimmten Grad eine Art von Stress was Gutes ist, ja, und auch bestimmtes prosoziale Verhalten fördern kann. Und dann, wenn das zu viel ist, dann ist negativ.
Das führt mich jetzt nämlich auch gleich zu einer Frage, jetzt wo du es gerade sagst. Ist Stress eigentlich so eine Emotion oder ist Stress eigentlich nur ein zweites Signal, das induziert wird? Wenn jetzt du sagst, okay, Stress kommt eigentlich weiter hinten vor, dann kommt es darauf an, wodurch der Stress induziert wird. Ob der durch positive oder eher durch ein negatives Signal induziert wird, kann der natürlich unterschiedliche Folgen haben.
Genau.
Und dann wird es auch wieder logisch, dass nicht jeder Stress eigentlich schlecht für das Individuum sein muss.
Genau.
Ja?
Genau.
Ob das jetzt Maus oder Mensch ist. Ne?
Richtig. Und tatsächlich darüber wissen wir immer noch sehr wenig. Ich habe jetzt gerade einen Mitarbeiter, der begonnen hat, der sich auf Stress fokussiert. Also er hat die Neurobiologie des Stresses promoviert. Und genau das wollen wir verstehen. Also was passiert im Gehirn, welcher Level von Stress ist immer noch gut, sodass die Mäuse noch helfen wollen und wann wird das zu viel? Und ob wir das, wenn wir jetzt wissen, wirklich auf der Netzwerk- und neurochemischen Ebene, was da passiert, ob wir da auch Interventions durchführen können, um das zu beeinflussen.
Was definiert ihr dann da als Stresssignal, was ihr da messen wollt?
Noradrenalin-Level und auch, also auf jeden Fall das klassische Cortisol-Level, das messen wir und dann würden wir eben mit Neurotransmitter versuchen, da in die Korrelation zu bringen.
Noradrenalin, das wäre ja dann über Amygdala eher der negative Teil. Ne? Du hast ja gesagt, der Nucleus Accumbens, das war ja eher Dopamin und der positive Teil.
Genau.
Führen die dann am Ende aber beide in das gleiche, ich sag mal, Stressmuster rein, also die gleiche Cortison-Ausschüttung oder ist es unterschiedlich?
Das hoffe ich in den nächsten Monaten versuchen zu verstehen, ja.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, Cortisol-Level kann gleich sein und trotzdem auf der Netzwerkebene ganz andere Sachen könnten da passieren. Und deswegen finden wir, dass es wichtig ist, dass man alle diese Variablen gleichzeitig misst und da versuchen zu verstehen und mit dem Output, und das ist Verhalten für uns, in Verbindung zu bringen.
Aber ich finde es halt schon insgesamt auch schon mal spannend und es ist auch gut, dass man es jetzt mal so auf wissenschaftlicher Ebene mal so diskutiert, dass man da einfach auch mal zeigt, wir wissen nur, dass es das gibt, Stress und sowas, aber wie es ganz haargenau zustande kommt, wie die genauen neurologischen Abläufe sind.
Genau.
Also Detail.
Richtig.
Das ist ja jetzt eigentlich die Frage, die ihr stellen wollt.
Richtig,
ja.
Genau.
Vor allen Dingen diese zusätzliche Brücke, dass nicht nur die direkten Individuen, die in dieser Situation beteiligt sind, sondern die alle, die außen rum stehen, die noch dazukommen, dass die eben auch mit beteiligt werden.
Richtig.
Und dadurch natürlich auch in ihnen drin auch was abläuft, als einfach auch Chemie abläuft.
Genau.
Dann wieder, ne?
So ist das, ja.
Als Chemiker ist das natürlich immer toll, ne?
Klar.
Wenn man sehen kann. Wie viele von diesen Städten habt ihr denn eigentlich geplant, dann aufzubauen?
Im Moment haben wir eine. Also mal sehen. Also wir planen noch eine. Zu viele gleichzeitig ist das.
Ja klar, ist ein personeller Aufwand, ne? Und dann die ganze technische Infrastruktur und auch die will dann wieder gewartet werden. Ja.
Genau, und dann die ganze Analyse.
Wie viele Leute sind dann in dieser einen Stadt dann jetzt involviert? Ich meine jetzt erstmal so nur als diejenigen, die erstmal die Stadt am Laufen halten, neben den Mäusen natürlich.
Ja, also so 4 bis 5 Leute im Moment sind wir, die auf dieses Projekt sich fokussieren.
Sind dann die WissenschaftlerInnen auch schon oder ist es dann eher so technisches Personal, wo dann…
Also meistens Wissenschaftler. Ich habe eine technische Assistentin, die auch uns sehr viel hilft, aber meistens sind das Doktoranden und Postdoktoranden. Auch Masterstudenten, also einige, die sehr hilfreich sind.
Wir haben uns jetzt ganz viel so über Kognition, über Emotionen so unterhalten, so ein bisschen, wie man das einsortiert. Wir hatten da jetzt auch so ein bisschen schon mal geguckt, so ein bisschen Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass wir gar nicht so weit weg sind, wie wir manchmal denken. Wir haben schon ein bisschen so Ausschnitte gehört von deiner Forschung und was der wissenschaftliche Hintergrund ist deiner Forschung. Aber was planst du jetzt so ein bisschen oder was sind denn konkrete Projekte, die du gerade angefangen hast oder schon am Machen bist?
Ja, also wie gesagt, gerade ist das Projekt mit Helfen im Mittelpunkt. Dafür habe ich auch die Leibniz-Westmeins-Grant bekommen und kann ich mich jetzt wirklich in den nächsten 5 Jahren darauf fokussieren. Und es geht genau darum, also um zu beantworten, ob dieses Empathie und wenn man sich entscheiden zu helfen, also mehr kognitiv oder emotionell ist, welche Netzwerke da involviert sind. Aber auch natürlich sehr interessant ist es für uns, was passiert in den Gehirnen, die nicht helfen wollen. Und tatsächlich ist das bei Mäusen auch so. Also wir haben ungefähr 70%, die helfen. Also manche sind wirklich Superhelfer, die helfen sehr schnell. Und die anderen brauchen ein bisschen längere Zeit und ungefähr 30% helfen nicht. Das heißt, während diesen ganzen Experiments, das 5 Tage dauert, diese Mäuse werden einfach nicht helfen wollen. Und das ist sehr interessant für uns zu verstehen. Sind sie mehr gestresst? Ja, haben sie Angst? Weil die Frage ist, ist das zu viel Stress oder ist das zu wenig Stress? Natürlich, das wissen wir immer noch nicht. Also ist das, dass sie einfach sagen, sie wollen nicht oder sie haben, das nennt man emotional contagion, also eben wenn jemand gestresst ist und der andere spürt diesen Stress, also dass sie einfach diesen Stress von der anderen Person nicht spüren oder sie spüren das so stark, dass sie dann paralysiert sind. Das wollen wir verstehen. Also das ist eine große Lücke jetzt in der Wissenschaft. Das wissen wir noch nicht, wie das genau das funktioniert. Und natürlich eben parallel mit den Gruppen, die ähnliche Tasks oder ähnliche Fragestellungen auch in Menschen haben, wollen wir unsere Ergebnisse vergleichen.
Du hattest da einmal so einen Versuchsaufbau gesagt, wo du gesagt hast, okay, da ist dann eine Maus, ist dann in so ein Ding drin, wo dann eine Tür geöffnet werden muss, damit die dann befreit wird. Genau. Ist es immer diese gleiche Situation oder habt ihr dort unterschiedliche Szenarien, die da
spielen? Im Moment ist das die gleiche, weil das uns jetzt wichtig ist, diese Variable konstant zu halten. Aber natürlich später, wenn wir das gut etablieren und auch das Wissen gewinnen über die neuronalen Netzwerke, dann wollen wir da auch Veränderungen machen und auch sehen, ob diese helfende oder nicht helfende Verhalten da konstant ist, unabhängig davon, was für eine Situation das ist.
Geht man dann immer von Mäusen aus, die aus so einer, ich sag mal, Stadtsituation, also in einer großen sozialen Gruppe integriert sind, oder habt ihr dann da unterschiedlich, sag ich mal, sozialisierte Mäuse dann da?
Wir haben tatsächlich auch kleinere Gruppen und das vergleichen wir auch. Wir wissen jetzt schon, dass die in den größeren Gruppen um einiges schneller sind mit Helfen und dass auch ein großer Anteil von denen helfen wollen, wenn sie in diesen größeren Gruppen leben. Das ist, in den letzten Monaten haben wir diese Antwort bekommen.
Kann man sich vorstellen, in so einer größeren Gruppe, da gibt es vielleicht mehr Leute, die sich auf unterschiedliche Dinge dann spezialisieren können oder sich gegenseitig unterstützen können, wo dann ein bisschen mehr Kapazität dann übrig bleibt, um sich gegenseitig helfen zu können.
Richtig.
Kann man sich natürlich auch vorstellen, bis zu einer gewissen Größe geht es gut in der Gruppe und dann, wenn die Gruppe eine gewisse Größe überschreitet, dann kippt wahrscheinlich diese Situation auch, oder?
Das wäre natürlich auch eine sehr interessante Frage, dass man dann die Gruppe vergrößert und sich das anschaut.
Ja, so also ähnlich wie in so Kleinstädten und dann Großstädten.
Richtig.
Genau.
Dann sieht. Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Dunbar Number. Also die Frage.
Ja, die Dunbar. Ja,
genau.
Nummer.
Genau. Ja, Dunbar Number, genau. Also es geht darum, also mit wie vielen, in dem Fall Menschen, kann man meaningful relationship, also wichtige Beziehungen halten können. Ja. Angeblich die Zahl ist 150. Angeblich sind das auch die Größen von früher, so von kleinen Dörfern gewesen oder sogar Institutionen. Da wurde auch eine Studie gemacht, dass die Größen von 150 noch die beste ist. Und alles, was mehr als das ist, dass man einfach nicht diese Verbindungen so gut halten kann. Und sowas ist in den Tieren, in den Mäusen, soweit ich weiß, wirklich nicht bekannt. Was ist so die optimale Gruppengröße, um prosozial zu sein, ja.
Also die Mäuse sind eigentlich für euch nur ein Vehikel, um dann am Ende Rückschlüsse auf den Menschen zu machen, oder?
Ja, das wollen wir auch, natürlich, weil wir also viel Wissen können wir nicht von Menschen bekommen. Andererseits sind genetisch Menschen und Mäuse schon sehr ähnlich. Also die Zelltypen, also das molekulare Profil von Zellen, wenn wir jetzt von Hippocampus reden, also das ist mein Spezialgebiet, sind die Zelltypen in den menschlichen und Mäusehippocampus eigentlich sehr ähnlich. Wenn wir jetzt sagen können, okay, das sind jetzt diese bestimmten Zellen, die aktiviert sind, wenn eine Maus so gestresst ist, dass sie nicht prosozial ist, dass sie nicht helfen kann, darüber können wir schon nachdenken, dass man in der Zukunft sagen wir, es gibt viele Krankheiten, die mit Empathiestörungen zusammengehen, also auch Psychopathie zum Beispiel. Und wenn man jetzt da wissen würde, okay, das sind jetzt genau diese Zellen, die diese Proteine exprimieren, dann könnten wir auch Medikamente entwickeln, die den Menschen helfen könnten. Natürlich, wir wollen zuerst verstehen, was in einem gesunden Gehirn passiert, bevor wir so weit sind, aber viele Medikamente wurden genauso entwickelt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Menschen das wissen. Und das Wichtigste bei uns ist, dass es den Mäusen gut geht. Und das ist der Fall. Und dann können wir die Rückschlüsse auch ziehen.
Ach so, das hatte ich ja eigentlich noch gar nicht gefragt. Diese Mäuse, die ihr dann verwendet habt und ihr die in so eine Stadt implementiert, in so einem Versuch implementiert, müssen die vorher eigentlich auch irgendwelche Versuche überstehen, damit sie überhaupt reinkommen? Weil wahrscheinlich gibt es ja dann auch bei den Mäusen, sag ich mal, Charakteren, die vielleicht eher ungeeignet sind für einen Versuch.
Auch wieder tolle Frage. Ich bin gerade dabei, einen Antrag darüber zu schreiben. Das wollen wir jetzt genau machen. Also so eine Art von Behavioral Profiling, wenn wir auch über die Kognition und Emotion reden. Also natürlich, es gibt viele Tests, die man mit den Mäusen machen kann, um deren Lernverhalten, das kognitive Lernverhalten zu untersuchen. Also wie schnell sie jetzt in einem Labyrinth etwas finden oder manchmal müssen sie zwei Objekte voneinander unterscheiden, um etwas zu machen. Eine Frage, die sich da stellt, jetzt die jetzt weniger emotionell sind, wenn wir sagen, obwohl wir das nicht einmal das müssen wir zuerst prüfen. Also die nicht helfen, sind sie weniger emotionell oder mehr emotionell? Und dann, was ist mit deren Kognition? Also ob sie bessere Lerner sind oder schlechtere. Das finde ich schon sehr wichtig, auch so eine Art von Profil zu erstellen, um versuchen zu verstehen.
Du hast ja den Punkt ja dann eigentlich, dass du diese Kognition und die Emotion zurückführen kannst auf ganz konkrete Signale, die im Körper auskommen.
Genau.
Und natürlich für so einen Versuch, wenn du mal eine Gruppe haben willst, dann musst du natürlich darauf achten, dass die Mauspopulation irgendwie so zusammengesetzt sind, gerade bei so einer kleinen Population, wenn es so 20 Tiere sind, dass da nicht 5 Extrempunkte dann da drin sind.
Richtig.
Weil sonst macht es dir ja deinen Versuch kaputt.
Genau.
Ja.
Genau.
Das kann vielleicht mal eine spannende Situation sein, wenn man sieht, man hat jetzt mal eine drin, die neurologisch so ein bisschen komplett anders dreht als alle anderen.
Ja.
Aber es ist dann halt eigentlich schon wieder ein anderer Versuch.
Natürlich ist das sehr wichtig, diese Diversität zu verstehen. Und sagen wir beispielsweise ein Stressexperiment. Die Maus war in einer stressigen Situation und dann haben die Experimentalisten gesagt, okay, die Maus ist jetzt gestresst. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht immer der Fall ist. Also eine stressige Situation ist nicht immer gleich schlimm für das jede Individuum. Und da kommen wir zur Frage der Resilienz. Das ist auch etwas, was ich eigentlich sehr interessant finde und womit ich mich beschäftige. Also, dass manche Individuen einfach resilienter sind auf Stress allgemein. Und auch für uns als Wissenschaftler ist sehr wichtig, diese Art von Behavioral Profiling zu machen. Also eben, wenn eine Maus dieser Stress ausgesetzt wurde, dass wir dann diesen Behavioral Profiling machen, um wirklich zu sagen, okay, ist diese Maus wirklich gestresst oder nicht? Also zusammen mit den physiologischen Marker dafür.
Ja. Ich wäre ja mal gespannt, was bei dir so abläuft, wenn du gerade hier eine neue Doktorandin oder einen neuen Doktorand anstellst.
Ah ja. Ja, das könnte man vielleicht auch als ein Versuch
so ein bisschen durchführen. Stressversuch.
Das vielleicht. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, also ob ich da dann vielleicht als Bewerberin, da wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen skeptisch, scannen die mich gerade. Ja, aber du hattest gerade auch so im Nebensatz noch gesagt, so Hippocampus ist dein Spezialgebiet. Das heißt dann auch, guckt ihr euch dann bei den Mäusen dann so neben den, ich sag mal, reinen Signalen, kann man das auch strukturell irgendwie, also anatomisch oder sonst irgendwie unterscheiden? Also, oder ist da wenig zu sagen drüber?
Nur um die Frage zu verstehen, also anatomisch in welchem Sinne? Also
In dem Sinne, dass ihr die Anatomie dann der Mäuse dann, wenn die sich unterschiedlich verhalten, dann auch nochmal untersucht, ob man da was erkennen kann an der Maus selber?
Ein Experiment, was wir machen, ist, also du kannst dir jetzt vorstellen, wir haben diesen helfenden Paradigma und wir messen die Aktivität von den Zellen. Aber am Anfang wissen wir nichts über dieses molekulare Profil von diesen Zellen. Also das sind jetzt alle Zellen und wir wissen nur, welche da aktiv war während diesem Verhaltens, ja. Was wir dann machen, also nachdem das Leben von der Maus beendet wird, können wir die Gehirne haben und die dissekten, also schneiden, und wir können dann Immunohistochemistry durchführen und uns wirklich anschauen, welche Proteine in diesen Zellen exprimiert wurden.
Also ihr nehmt die Gehirne, untersucht die auch komplett anatomisch, indem er sie also in kleine Scheiben zerlegt und dann ganz präzise analysiert, wie sieht jetzt von Maus zu Maus der anatomische Teil des Gehirns aus, dieser Teil des Gehirns, und kann man auch einen Unterschied sehen zwischen den, sagen wir, eher helfenden, eher nicht helfenden, also praktisch dann auch da Statistik gemacht.
Wir haben jetzt damit begonnen, das war jetzt der nächste Schritt. Das ist einer von Fokus, die wir haben für die nächsten Jahre, um wirklich zu sagen, okay, waren das jetzt diese bestimmten Zellen, die aktiv waren in den helfenden Mäusen, beziehungsweise die anderen, die aktiv waren in den nicht helfenden Mäusen.
Wie präzise sind eigentlich diese Implantate dann, die du da nimmst? Kannst du da wirklich einzelne Zellen voneinander unterscheiden?
Oder? Ja, dafür verwenden wir auch künstliche Intelligenz-Algorithmen, um genau die Form der Zellen wieder zu finden. Das kann ich dir auch nachher zeigen und die Zuhörer können das auch sehen, dass man die Zellen ganz genau sehen kann.
Klar, wenn du mir da Bilder gibst, dann kann ich die in die Shownotes geben, beziehungsweise du hast auch schon ein bisschen was von Videos und sowas erzählt. Die können wir dann auch verlinken, wenn das ein oder andere Video, also zu jeder Episode gibt es ein paar Shownotes und da mache ich Links rein und auch Bilder rein. Also wenn ich jetzt ein Bild hätte, dann könnten die sich jetzt auf ihrem Handy das angucken.
Genau.
Sehen.
Genau. Weil du gefragt hast, wie genau diese Methode ist. Also es gibt einige Methoden, die uns dabei helfen. Wie gesagt, wenn wir das ganze Gehirn haben, es gibt eine Methode, die heißt Clearing. Das heißt, dass wir bestimmte Substanzen verwenden, um dieses ganze Gehirn transparent zu machen. Das heißt, dass es dann für uns einfacher ist, wenn wir die Zellen im lebendigen Gehirn hatten, und dann ist es einfacher, diese Form wiederzufinden, wie gesagt, mit den bestimmten Algorithmen, und dann uns sicher zu sein, okay, anhand der Form, weil die Zellen sind ja unterschiedlich und wir haben mehrere hunderte von Zellen, die wir da geimaged haben, also deren Signalen wir aufgenommen haben, und dann könnten wir sagen, okay, diese Zelle hat beispielsweise Somatostatin oder Parvalbumin, also unterschiedliche Proteine, die da im Hippocampus exprimiert sind, und die war jetzt aktiv in der helfenden Maus beziehungsweise in der nicht helfenden Maus.
Dieses Gehirn, das ihr dann frei präpariert habt von der Maus, ihr macht das also im Ganzen durchsichtig.
Genau.
Und dann nehmt ihr eine 3D-Struktur auf.
Richtig.
Und könnt dann über die Form der Zellen bestimmen, das war wohl die wir auch gesehen haben, dass die jetzt aktiv war.
Richtig.
Okay.
Genau.
Das ist interessant. Wie aufwendig ist sowas? Es hört sich
sehr aufwendig.
Also
so ein Prozess dauert ungefähr 2 Wochen. Also wenn man jetzt das Gehirn hat und das sind jetzt so Reihen von bestimmten Washing, also dieses Gehirnwaschen in unterschiedlichen Substanzen,
einfach Präparations,
um die ganzen Lipiden auszuwaschen, damit das Gehirn eben transparent ist, und danach noch die Immuno-Staining.
Markierung,
genau. Das ist schon sehr aufwendig. Also da muss man fleißige Studenten haben und die wirklich dafür interessiert sind. Aber wenn das funktioniert, ist das auch einfach toll, wenn man dann wirklich auf unterschiedlichen Ebenen das verbinden kann. Ja.
Ich finde es ja auch echt spannend, weil man lernt auch ja wirklich was ganz Grundlegendes über das Verhalten und über die Menschen, über das Sein der Menschen an sich eigentlich, muss man überlegen.
Richtig.
Weil wir steuern ja auch vieles eben über Emotion oder über Gedächtnisse. Also ich fand auch vorhin die Diskussion, die du aufgeworfen hattest, so in Richtung hier, die unterschiedlichen Fellfarben der Mäuse, dass die sich da, wenn die das nicht kennen, wenn die nicht direkt sozialisiert werden mit einer bunten Gesellschaft, dass sie dann eben dem Fremden gegenüber erstmal, weil sie es halt nicht besser kennen, erstmal skeptisch gegenüber sind, dann weiß man, okay, das ist ein natürliches Verhalten und dann kann man natürlich auch gucken, wie man dem entgegensteuert. Einige, viele Dinge sind eigentlich für uns jetzt erstmal intuitiv, dass man sagt, okay, aber umgekehrt ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass es einfach ein Verhalten ist, wo man sich, wenn man es nicht gelernt hat, wenn man sich, ich glaube, auch dessen nicht bewusst wird, wo man erstmal sich auch in der ersten affektiven Auseinandersetzung gar nicht dagegen wehren kann, dass man erstmal skeptisch ist, wenn man es nicht gewöhnt ist.
Man könnte das sagen,
Oder bei mir als hier Wirkstoffforscher stellen sich natürlich immer wieder so Fragen. Du weißt, du lächelst schon, du weißt schon, wo ich jetzt so ein bisschen abbiegen will. Ja. Macht ihr sowas auch, dass ihr dann mal zum Beispiel einen Wirkstoff gibt und mal guckt, ob sich dann zum Beispiel eine sehr ängstliche Maus vielleicht mit Hilfe von einem Präparat auch beruhigen lässt?
Also wir im Moment nicht, aber also besonders in diesem Verhalten wieder die Gruppe von Inbal Bartal in Israel, sie hat das gemacht. Tatsächlich, und das fand ich wirklich interessant, also sie hat Benzodiazepin, das ist eine Anxiolytik, wie sagt man, Beruhigungsmittel gegeben. Da Maus, die hätte helfen sollen, Ratte war das, die Ratte. Und die Ratten haben um einiges weniger geholfen, wo sie Beruhigungsmittel bekommen haben. Umständen,
weil dann dieser emotionale Trigger nicht mehr da war.
Genau, genau.
Und dann ist es eigentlich gleichgültiger geworden.
Richtig, so war das.
Anstatt zu beruhigen, sind sie einfach gleichgültig geworden und dann helfe ich halt mal nicht.
Richtig,
ja. Weil das ist natürlich auch spannend, wenn du da natürlich so überlegen kannst und umgekehrt aber so überlegst, dass man gar nicht diese Interaktion hat, sondern allein durchs Zuschauen sich schon mitfreut oder mit Angst hat. Weil es ist eine so eine Frage und die haben wir natürlich als Wirkstoffforscher immer wieder, ist natürlich diese Fragen um Homöopathie beziehungsweise wenn man durch Wallfahrten oder sowas bestimmte Heilungserfolge gemacht hat und man schon gemerkt hat eigentlich, man musste gar nicht bis zum Ziel kommen, schon auf dem Weg dorthin ist es eigentlich einen besser gegangen. Ich glaube, da haben wir jetzt doch einiges gestriffen oder hast du eigentlich oder vieles erklärt, wo man eigentlich echt logisch dann auch erklären kann, wieso das dann...
Ja, also von dem, was wir aus einigen Studien wissen, ist, dass das Dopamin eine sehr wichtige Rolle da spielt. Und also es funktioniert so, wenn wir erstmal was Gutes bekommen, eine Belohnung. Also wenn wir gesund sind, dann freuen wir uns. Ja, da wird unser Dopaminspiegel hoch. Aber auch kommt das dann zu dieser Antizipation. Also das haben die Studien gezeigt, dass dann, wenn wir wissen, was kommt, dann wird Dopamin-Level eigentlich schon vorher hoch. Viele Wissenschaftler, die Homöopathie untersuchen, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber wie gesagt, von den Studien, die ich gelesen habe, haben das gezeigt, dass es genau in einigen Menschen auch passiert. Also die bekommen Homöopathie oder eben ein Placebo und die glauben dann, dass etwas Gutes passieren wird. Das heißt, dass deren Dopamin-Level hochgeht. Und das hilft schon gleich, dass man sich allgemein besser fühlt.
Genau. Ich denke auch mal schon alleine, das, was du vorhin erzählt hattest, dass eben, wenn sich dann die Mäuse hinterher gefreut haben und die Rumstehenden ja auch mitgefreut haben. Ja. Ich denke mal, wenn man jetzt ein Mensch ist, der vielleicht durch die Krankheit bedingte wirklich psychischer Belastung ist, und der einfach erstmal froh ist, dass ihm jemand hilft oder jemand Verständnis für ihn zeigt, dann ist das natürlich ja auch eigentlich ein ähnlicher Effekt.
Richtig. Genau. Und das wurde auch gezeigt, eben diese soziale Komponente, genau das, was du gesagt hast, jemand kümmert sich um mich. Sogar diese Variable schon alleine hilft dazu, dass man sich allgemein besser fühlt. Das, was ich auch weiß, ist, dass so bei den Placebo gegen Schmerzen, da wurden die fMRI, also funktionelle magnetische Resonanz, durchgeführt und sie haben dann gezeigt, dass tatsächlich in diesen Gehirnregionen, die normal aktiv sind, wenn man Schmerz spürt, so wie das ist anterior cingulate cortex und anterior insula, dass die Aktivität niedriger wird. Sie haben dann auch gezeigt, dass dieses Opioid-System auch eine wichtige Rolle da spielt, weil wo die Rezeptoren da geblockt wurden für dieses System, dann hat man diesen Placebo-Effekt dann nicht mehr gehabt. Das heißt, es ist tatsächlich also die Biochemie des Gehirns, die da eine wichtige Rolle spielt.
Ja klar, und man weiß ja auch, dass dann, wenn man mit einer anderen Einstellung in eine Therapie reingeht, dass dann natürlich nachrangig ja noch ganz andere Mechanismen noch mit positiv beeinflusst werden. Ich denke an Immunsystem.
Richtig.
Und so weiter. Ne?
Genau.
Und insgesamt ne, in der klassischen, ich sag mal, evidenzbasierten Medizin, in der klinischen Studie möchtest du natürlich den Placebo-Effekt erfassen können,
ja,
um ihn rausrechnen zu können,
ja,
damit man den Wirkstoffeffekt,
ja,
quantifizieren kann.
Mhm.
Aber das sagt ja nichts über den qualitativen Wert aus,
klar,
dieses Placebo-Effekts beziehungsweise dieser sozialen Komponente, die,
genau,
ich vielleicht in der Therapie brauche,
genau,
um dann eben den Effekt des Wirkstoffes dann auch optimal nutzen zu können.
Genau,
ja,
absolut.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Missverständnis, das vielleicht für viele natürlich Ärzte und auch WissenschaftlerInnen eigentlich klar ist. Das,
ja,
eine ist eben das Quantitative und das andere ist der qualitative Effekt. Und das Spannende bei dir fand ich halt jetzt so, dass du dich eigentlich sehr stark um diesen auch qualitativen Effekt kümmerst und,
ja,
dann da nochmal guckst, was steckt denn da genau molekular dahinter,
genau,
damit man dann auch verstehen kann, okay, zum Beispiel, wer ist denn empfänglicher für so einen Placebo-Effekt und,
klar,
wer ist weniger empfänglich?
Absolut.
Das wäre die Konsequenz,
genau,
eigentlich dann da draus.
Genau,
ne?
Genau, richtig.
Also, dass man,
ja,
dann zum Beispiel Leute, die vielleicht empfänglicher sind für so einen Placebo-Effekt, wo man das natürlich auch offensichtlich nutzen kann, weil es wäre ja ein Punkt, man könnte ja dadurch Wirkstoff sparen.
Sicher,
also
genau,
ich meine jetzt nicht deswegen, dass wir Geld sparen, sondern,
ja,
dass wir einfach dann den Körper weniger belasten mit irgendeinem fremden Wirkstoff.
Ich glaube, dass ich auch, also die Klinik geht in die Richtung dieses personalisierte Medizin, also,
genau,
dass man wirklich sich das Individuum anschaut und dadurch dann die Rückschlüsse ziehen, also wie man vorgeht, ja.
Ja, und das Interessante ist natürlich, wenn ich dann da jemanden sehe, der vielleicht sehr anfällig für diesen Effekt ist,
hm,
wo man dann vielleicht auch in die andere Richtung triggern kann, wo man die Therapie einfach gar nicht anschlägt, weil eben genau diese soziale Komponente fehlt, um ihm,
genau,
auf die Sprünge zu helfen.
Also jetzt kommt mir eigentlich in den Sinne, da gab es eigentlich diese Studie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, mhm, die Kinder, die ohne Eltern geblieben sind, so, also eine Gruppe wurde dann in den Spitälen gebracht, wo wirklich also von der Hygiene alles perfekt war und die andere eben in den Dörfer bei den Bauern, ja, und tatsächlich haben sie genau das verglichen, das Hygienische und auch überhaupt, also eben Medikamente, also wie man sich da gekümmert hat und dann das Soziale, und das Ergebnis war, dass die viel mehr Kinder überlebt haben in den Dörfer als in den Spitälen, und das ist eine von diesen ersten Studien aus den Ende 40er, wo da ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass wir viel mehr auf diese soziale Komponente schauen müssen.
Mir geht es vor allen Dingen halt auch nochmal darum, und das finde ich eben jetzt an deiner Forschung auch wichtig, dass man halt auch zeigen können will, was steckt denn da dahinter.
Genau.
Ich will sogar den Placebo-Effekt beziehungsweise die anderen sozialen, kognitiven Effekte mit erklären können, weil wir halt auch wissen müssen, das gehört zu, zum Beispiel später auch mal in der Klinik zu einer Therapie oder einfach nur dazu, das menschliche Verhalten zu verstehen.
Ja, ja, richtig.
Und gerade wenn ich das in so einem therapeutischen Kontext sehe, sehe ich da halt da einen wichtigen Punkt, die genauer, die präziser ich da weiß, auch, oder darum weiß, auch als Arzt, als Ärztin, die besser kann ich natürlich auch zum Beispiel eine Therapiesteuerung machen, wo ich,
ja,
dann unterstützen muss noch mit Wirkstoffen. Ich denke auch da gerade so an psychische Erkrankungen und sowas, wo ich dann,
absolut,
dann, wenn ich dann sehen kann, die Person ist empfänglicher, dann kann ich das auch viel besser steuern und,
genau,
kann mit einem Minimum an Aufwand den maximalen Effekt erreichen.
Richtig,
ja,
richtig, ja. Genau das ist der Punkt. Ich habe ja schon vorher das erwähnt, also das Deutsche Zentrum für psychologische Gesundheit, wo genau das Ziel ist. Also das Wissenschaftler, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigen, und das heißt wirklich an allen Ebenen, also von Menschen, Tieren, molekular zusammenzukommen und diese Diversität an Verhalten und Bedingungen zu verstehen.
Ist jetzt natürlich bei euch jetzt noch, dass dadurch, dass es wirklich Grundlagenforschung Klar. ist noch total weit natürlich von Sicher. Einer späteren Anwendung weg. Aber ich denke mal, wenn man diese Grundlagen nicht versteht,
dann kann man
konzeptionell,
auch nicht.
Dann kommt man wahrscheinlich später erstmal nie Richtig. Beim Menschen an, weil, was du ja vorhin auch schön erklärt hast, da natürlich die Komplexität nochmal um ein Vielfaches zunimmt, weil natürlich ja. ein Mensch noch viel mehr antizipiert, wobei du ja schon auch gesagt hast, bei den Mäusen ja. muss man da auch manchmal vorsichtig sein, ja, die ja. das nicht auch nicht so einfach.
Das glaube ich auch. Also da muss ich ehrlich sagen, je mehr ich mit Mäusen arbeite und je besser ich sie kenne, desto klarer ist es mir, dass sie doch um einiges komplexer sind, als wir uns so denken.
Ja, 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 ja,
genau. So, und um einiges schlauer und auch emotioneller. Also es ist so, dass man in 50er Jahren also immer noch geglaubt hat, dass die, also für viele Studien, das ja. war diese Zeit vom Behaviorism, wo man die Emotionen in den Tieren wirklich
ja, nicht so
ernst genommen hat. Ja. Und,
waren ja. eher so nagende Roboter ähnlich.
Richtig, ne? ja. Okay. Und mittlerweile wissen wir, dass das nicht der Fall ist.
Ja, jetzt waren wir noch kurz noch in den Labors oder das, was mal noch Labors werden sollen. Du bist ja noch zum Teil noch ein bisschen am Aufbauen. Mhm. Und wir haben uns mal so eine Stadt, die du ja vorhin mal beschrieben hast, auch mal angeguckt. Das war für mich auch mal spannend natürlich, weil ist ein Haufen Technik dran, habe ich gesehen. Ja, viele Kameras, die du ja gezeigt hast. Und naja, was ich vorhin noch gar nicht so überlegt hatte, ist natürlich, Mäuse sind Nachttiere. Die sind auch wirklich echte Nachttiere. Ne?
Genau.
Also, weil es gibt ja so einige, hier zum Beispiel hier in Berlin merkt man ja mehr und mehr Wildschweine, wenn sie nicht bejagt werden, dann latschen die, oder die Füchse, dann latschen die auch ganz locker tagsüber durch den Park. Die Mäuse sind schon echte Nachttiere.
Ja, tatsächlich, genau. Also sie sind aktiv in der Nacht und sie schlafen meistens tagsüber. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit schlafen sie tagsüber. Ja. Beispielsweise Meerschweinchen sind so, die haben nicht wirklich so einen Rhythmus. Also sie sind irgendwie schlafen und wach sein, auch in der Nacht und tagsüber. Aber bei den Mäusen, die sind schon Nachttiere.
Das war dann für mich so nur mal, dass ihr dann natürlich technisch euch das so überlegt, dass ihr die für die Mäuse zumindest den Tag zur Nacht macht,
ja.
Damit ihr natürlich auch während der Arbeitszeit
Richtig.
Mit den Mäuschen auch Versuche machen könnt, weil sonst wäre es ja ein bisschen unpraktisch. Also
genau.
Sprich, die meiste Zeit sind wir jetzt auch durch die Labors gegangen und es war immer im Rotlicht, weil sie rot nicht sehen können. Das Interessante war, was du mir erzählt hast, dass ihr auch unterschiedliche Typen von Städten aufbauen wollt.
Genau, also tatsächlich ist das so, dass wir uns überlegt haben, eine sogenannte perfekte Welt zu haben. Mhm. Das heißt, es gibt nichts in der Stadt, die eine Maus dort erschrecken kann. Also sie haben sowieso sehr viele Sachen, wo sie spielen können, auch so Räder, wo sie sich drehen können und gar kein Stimuli, die unangenehm für sie sein kann. Auf einer anderen Seite haben wir uns überlegt, auch sogenannte echte Welten zu bauen, weil ja auch unsere Welt ist nicht perfekt. Und immer wieder haben wir stressige Situationen. Wir haben da ja schon von Stress gesprochen. Und auf einer Seite schauen wir uns dieses akute Stress, wo wir ganz kurzfristig vor dem Experiment der Maus das Katzengeruch, also für fünf Minuten. Aber was wir uns in der Stadt fragen, wenn diese Mäuse so auf längere Zeit den Stress ausgesetzt sind. Und das passiert ja auch in der Natur, ja, dass wenn die Mäuse irgendwo leben, die Katze ist jeden Tag, kommt vorbei und meistens weiß man auch nicht wann. Deswegen ist das auch sehr wichtig in diesem Versuch, dass man diesen Katzengeruch nicht zu einer bestimmten Zeit bringt, sondern so ein bisschen random.
Ja, zufällig.
Zufällig, genau. Dann ist das genau unsere Frage. Also wenn sie jetzt auf längere Zeit den ganzen Geruch ausgesetzt sind, ob das deren soziale Verhalten und auch das helfende Verhalten beeinflusst.
Vielleicht gehen sie ja dann sogar mit so einer Stresssituation eher ein bisschen souveräner um.
Genau, ne? Ja, genau, also. Richtig. Genau das wollen wir dann überprüfen, indem wir genauso wie vorher erwähnt die Mäuse die ganze Zeit filmen und uns wirklich dieses, also wie sie miteinander interagieren, analysieren.
Da merkt man dann auch erstmal, wie aufwendig das dann diese ganzen Versuchsplan und
Klar.
Versuchsgestaltung ist, weil es sind ja eigentlich winzige Änderungen in der Konfiguration des Versuchs,
Richtig.
Die dann dafür entscheidend sein können, wie dann euer eigentliches Versuchsszenario? Weil die Stadt ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um die noch in größeren Gruppen sozialisieren zu können. Weil
genau.
Wir hatten in dem anderen Labor dann gesehen, wo ihr die Mäuse hattet, wo sie dann eben in diesen Einzelboxen waren, aber dann auch so 2 bis 5 Tiere genau. dann zusammen, also ist nie eine allein, ne? Also
genau, das ist also eine Maus wird allein nur in speziellen Fällen, wenn sie sich nach der OP ausruhen muss alleine, aber ansonsten ist es uns sehr wichtig, dass man sie in Gruppe hält und mindestens noch eine Maus dazu.
Ja, also wir hatten dann da auch schon die Mäuse gesehen, die dann auch am Kopf dann diese kleinen Zugänge hatte, eben für diese ganzen Gerätschaften, die du dort erwähnt hast, also so kleine Zugänge eben mit wie ein Fensterchen beziehungsweise noch für diese anderen optischen beziehungsweise sensorischen Dinge, die dann natürlich implantiert wurden. Ne?
Genau.
Und man hat auch wirklich gesehen, dass die verhaltensmäßig gar keinen Unterschied gezeigt haben zu den nebendran, die eben kein Implantat hatte. Im Endeffekt kann man sich ja auch im Ende so vorstellen, bei uns Menschen, wir haben ja auch Implantate zum Teil, ne?
Ja.
Also wir haben ja auch Hirnschrittmacher gibt's
richtig.
Auch und beziehungsweise ja alles Mögliche, ne? Herzschrittmacher,
genau.
Künstliche Gelenke und so weiter. Und die verheilen genauso ab und wir merken dann nichts mehr davon. Das ist ja der Sinn von so einem Implantat.
Genau. Dann absolut,
auch, ne?
Genau. Es ist ganz leicht und die Maus lebt damit. Ohne Schwierigkeiten.
Was du mir noch im Labor erzählt hast, hast du jetzt hier schon so erste Ergebnisse gehabt oder seid ihr noch komplett im Aufbau oder was läuft gerade?
Ja, wir haben ja schon die ersten Ergebnisse. Also beispielsweise, wo wir jetzt, wenn wir zurück auf Hippocampus gehen, also ich habe ja am Anfang gesprochen von diesen dorsalen und den kognitiven Teil und den ventralen, den emotionellen Teil. Also wir haben jetzt eine Studie durchgeführt, wo wir eben die Zellen uns angeschaut haben in den dorsalen Teil. Und was wir gesehen haben, ist, dass diese Ortszellen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, mit der Zeit, je mehr sich die Maus eigentlich fokussiert, der anderen Maus zu helfen, desto weniger hat man von diesen Ortszellen. Aber man hat diese, wir nennen sie Türinteraktionszellen. Also dass wenn die Maus beginnt mit der Tür zu Interaktion, also diese Intention.
Intention,
da gibt es auch diese bestimmten Zellen, die dann mehr werden. Also das war auch schon in unseren Ergebnissen zu sehen. Also dann ist der Maus nicht mehr wichtig, wo bin ich? Die fokussiert sich nicht auf das Örtliche, sondern eben auf den Task. Ich muss jetzt der anderen Maus helfen.
Die Aktion muss jetzt ausgeführt werden.
Genau.
Und dafür sind dann andere Zellen aktiv. Was meinst du da kurz mit mehr werden? Wären das dann auch mehr, also wenn die trainiert wird, wären das mehr Zellen?
Richtig,
oder?
Genau. Ja? Da werden einfach, also das Netzwerk, das rekrutiert wird, während diesen Tasks, wird größer.
Ist das dann so ein Teil wie so eine Art Plastizitätseffekt,
richtig.
Dass man je besser die Maus dann schon trainiert ist,
genau.
anderen Mäusen zu helfen, die größer wird dann auch genau dieser Bereich im Hippocampus, um
genau.
die mentale Unterstützung zu haben, damit sie da auch diesen
richtig.
Task, also diese Türöffnung auch ausführen kann.
Genau, ja. Also die sind mehr und die beginnen eigentlich auch früher zu feuern. Also wir haben ja von dieser Antizipation geredet, also dass wenn die Maus lernt, das werde ich jetzt machen, dann beginnen diese Zellen zu feuern, bevor die Maus dann wirklich macht. Ja.
Du hast ja jetzt untersucht mit dem Hippocampus, okay, ich mache jetzt diese Intention, Tür öffnen. Ja.
Mhm.
Jetzt ist aber die Türöffnung ja dann ein weiterer mechanischer Ablauf. Das findet aber dann nicht mehr im Hippocampus statt, oder?
Nein, und auch sehr guter Punkt. Also es gibt auch diesen mechanischen Teil, also das motorisch, da sind andere Gehirnregionen, die dafür verantwortlich sind. Deswegen haben wir auch einen Versuchsaufbau. Du hast ja gesehen, wie unsere Boxes aussehen. Also auf einer Seite haben wir unsere Maus in Not und auf anderer Seite haben wir eine andere Tür, wo dann Essen ist. Oder einfach ein Spielzeug, ein Mausspielzeug. Und das ist ja unsere Kontrolle und zu sehen, dass wenn diese Maus mit anderer Tür, wo dieses Spielzeug ist, interagiert, dass dann nicht diese gleichen Zellen da aktiv sind.
Ihr stellt auch die Maus dann vor die Wahl,
genau.
entweder helfen oder essen.
Richtig, genau. Oder ja, entweder helfen oder spielen. Vor kurzem haben wir das aufgebaut und da müssen wir das jetzt vergleichen, um uns da sicher zu sein. Aber das waren jetzt die ersten Ergebnisse. Tatsächlich, es gibt die Zellen im Hippocampus, sogar in diesem kognitiven Teil, die aktiv sind, wenn die Maus entscheidet, einem anderen zu helfen. Genau. Der nächste Step ist, uns den emotionellen Teil uns anzuschauen.
Genau. Aber die Sache ist ja dann, wenn die jetzt entschieden hat, jetzt helfe ich, der motorische Teil im Gehirn, der ist dann woanders, der stört dann auch eure Messungen nicht. Oder sieht man dann da auch, wenn die jetzt zum Beispiel erfolgreich die Tür endlich mal geöffnet hat, beobachtet der Hippocampus sozusagen, was dann so, ob das dann alles, okay, über die Augen sieht sie es natürlich, wenn die andere dann rauskommt. Ne?
Ja, also deswegen haben wir auch diese Kontrollexperimente und dann vergleichen wir das. Es gibt bestimmte Zellen sogar im Hippocampus, die mit dem motorischen Teil verbunden sind. Sehr wenig, aber die sind dort und deswegen haben wir die Kontrollexperimente, um wirklich zu sehen, okay, diese Zellen sind immer aktiv, wenn die Maus springt, um die Tür aufzumachen, unabhängig davon, ob die andere Maus in Not
ist. Und du brauchst ja auch wieder diesen koordinativen Teil, weil
richtig.
Die Tür geht nach oben auf. Das heißt also, diese Netzwerke sind ja dann weiterhin auch wieder involviert, damit genau. Die Maus auch die Bewegung richtig macht. Ne?
Genau.
Ja, ich
genau.
denke da so gerade so auch so ein bisschen, guter Freund von mir ist in so Robotersteuerung. Mhm. Da ist ja häufig das Problem, Aktor und Sensor dann zusammenzubringen.
Richtig.
Nicht, dass dann der Arm irgendwo in der Gegend rumwedelt und die Tür ist auf der ganz anderen Seite und wird dann natürlich nicht bewegt und man wundert sich. Ja. Natürlich muss da ein Zusammenspiel zwischen Motorik und Kognition, Emotion, Orientierung natürlich da sein, damit die Trigger dann auch kommen.
Richtig, genau.
Aha, jetzt so langsam kriegst sogar ich mit. Ja, das ist ja spannend. Ja. Diesen Teil habt ihr schon hier in Magdeburg abgeschlossen.
Genau, diesen ersten Teil. Da sind wir auch schon dabei, die erste Publikation zu schreiben. Also ich hoffe, dass man dann bald das lesen kann und genau, dann gehen wir jetzt weiter in die Richtung Emotionen und auch, wie sie miteinander interagieren. Also das ist jetzt auch eine Fragestellung. Was du mich auch noch gefragt hast, also was haben wir noch gefunden? Wir haben jetzt nicht so viel über Geschlechtsunterschiede gesprochen. Tatsächlich in einer Pilotstudie haben wir gesehen, dass wir haben Männchen und Weibchen und wenn sie eben vorher dem Katzengeruch ausgesetzt sind. Interessanterweise haben wir jetzt nicht gesehen, dass die Männchen beeinflusst wurden. Also in Anzahl von helfenden Individuen war gleich. Und die Weibchen, die haben geholfen, aber später. Also normalerweise helfen sie schon am ersten oder zweiten Tag. In diesem Fall hatten wir die Hälfte oder mehr sogar, die erst am vierten Tag begonnen haben zu helfen.
Das heißt also, diese Angst-Trigger hat bei den weiblichen Versuchstieren eher was ausgelöst, wo sie gesagt haben, okay, machen wir mal vorsichtiger.
Genau, richtig, ja. Also wenn man sich jetzt auf die ganze Gruppe anschaut, haben wir prozentuell mehr Weibchen, also ungefähr 60-40% von Helfer sind Weibchen und 40% Männchen. Aber eben dann dieses Stress, also zumindest das Akute, hat dann, also die Männchen haben einfach weiter gleich geholfen und die Weibchen waren dann die dann später erst.
In einer weiblichen, rein weiblichen Gruppe sind mehr helfende Individuen da als in einer rein männlichen Gruppe. Weil gemischt könnt ihr ja nicht machen, weil sonst kümmern die sich noch um andere Dinge, die euch wieder euren Versuch wahrscheinlich stressen. Also man muss jetzt eingeschlechtlich machen, weil dann ist das einfach auch ein abschließbares Experiment, weil sonst hättest du eigentlich so ein Rollover-Ding, wo du eigentlich ständig gucken müsstest, wie du das heldern kannst. Das kannst du dann mal machen, wenn ein großes Institut sich nur noch darum kümmert. Oder?
Richtig, ja, vielleicht in ein paar Jahren dann.
Deine Augen leuchten, das sehe ich gerade. Ja, naja, ich finde es total, ich könnte da noch ewig weiterreden, weil ich finde es halt auch total faszinierend, weil halt natürlich dort, wir hatten uns ja auch bei der Laborbegehung dann auch drüber unterhalten, diese kognitive beziehungsweise emotionale Interaktion, weil die halt auch zum Beispiel für Therapien oder sowas total wichtig sind und dort natürlich einen wichtigen Einfluss haben und man natürlich jetzt genau über solche grundlegenden Experimente natürlich auch ganz viel lernen kann, wie man in bestimmten Situationen vielleicht auf Patientinnen dann besser eingehen kann, weil man Genau. Weil man einfach versteht, was im Hirn dann abläuft. Ja, ich fand es ja auch vorhin schon, alleine das, was du über diese unterschiedlich farbigen Mäuse gesagt hast, fand ich total faszinierend schon, dass es eigentlich so, ja, so einfach ist, so Individuen aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ja.
Und wie traurig das ist, dass wir nicht viel besser sind, das fand ich schon so ein bisschen augenöffnend. Das muss ich wirklich sagen. Das, schon allein dafür vielen Dank erstmal. Jetzt wollte ich dich fragen, haben wir jetzt hier wissenschaftlich noch was vergessen, was du noch unbedingt sagen willst?
Ich glaube, wir haben einiges schon gesagt.
Ich denke auch mal. Aber deswegen kommt jetzt so der zweite und letzte Teil. Jetzt wollte ich natürlich mal fragen, wie bist du hier ans LIN eigentlich gekommen, nach Magdeburg?
Ja, also meine Geschichte beginnt, also ich bin in Serbien geboren und aufgewachsen und dann zum Studieren, also nach dem Gymnasium nach Wien gezogen. Also ich habe biomedizinische Technik dort studiert, mehr auf so Computational Mathematical Biology, das war mein Fokus und da habe ich tatsächlich dadurch, dass meine Masterthesis Betreuer eine Kollaboration mit einem Experimental Lab in Schweden hatte, dann bin ich dann nach Schweden zum Promovieren gegangen und dort bin ich Experimentalist geworden. Also das hatte ich mir während des Studiums nie so wirklich vorstellen können und wo ich dann das Lab gesehen habe und die Fragestellungen, also das war mehr dann eher wirklich Lernen, also nicht das Soziale, also diese soziale Komponente, aber das habe ich mich immer schon gefragt, besonders dieses helfende Verhalten, also warum manche Individuen hilfreicher sind als die anderen, was sind da die Variablen? Und da habe ich mir vorgenommen, ja, sollte ich eines Tages mein eigenes Lab haben, da werde ich mich diesen Fragen widmen. Also das war wirklich schon in
Du hattest in Wien hast du studiert, was du hast gesagt, Medizin.
Medizintechnik.
Technik, ja.
An der TU Wien, ja.
Ja, ja. Was kann man sich darunter verstehen? Für dich jetzt diese Labors und diese Mäusestädte zu bauen, ist natürlich schon ein technischer Aufwand, ist ein riesiger technischer Aufwand. Aber jetzt so allgemein im Studium unter Medizintechnik, was macht man da eigentlich?
Ja, also das war wirklich so ein interdisziplinäres Studium, also wo wir auf einer Seite viel auf Medizin und Biologie hatten, aber auch eben Mathe, Elektrotechnik und auch Modellieren beispielsweise. Schon sehr, sehr interdisziplinär war das.
Werden dann die Leute eher so in der Forschung dann auch später eingesetzt?
Ganz bunt gemischt. Also viele sind dann eben zu Siemens gegangen, also Medizingeräte entwickeln.
Ah, okay, sowas dann.
Genau, also ja, eben, wie gesagt, diese Vertiefung hieß Computational Mathematical Biology, also wir uns mehr so mit biologischen Systemen von der mathematischen Seite beschäftigt haben. Andere haben dann mehr wirklich medizinische Informatik, also bildgebende Analyse.
Ja, da kann man sich ja dann vorstellen, dass das dann natürlich sehr schnell dann auch in die Klinik gehen kann,
richtig,
weil natürlich dann hier Röntgenaufnahmen beziehungsweise diese ganzen Assistenzsysteme, die man jetzt mittlerweile kennt, da ist ein Haufen Machine Learning dabei.
Also genau.
Das hast du dann in Wien studiert und dann hast du gesagt, nach Schweden gekommen?
Genau, nach Schweden, nach Uppsala. Es ist eine Studentenstadt in der Nähe von Stockholm und doch habe ich mich in Hippocampus verliebt und auch in diesen kognitiven und emotionellen Teil. Dann habe ich ein internationales Postdoc-Grant bekommen, also zwischen Karolinska Institut in Stockholm und DCTNE, also Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Der ursprüngliche Plan war, 2 Jahre nach Bonn zu kommen und dann eben zurück nach Stockholm und dort meine Gruppe zu starten. Zu der Zeit habe ich dann aber auch von LIN gehört und auch hergekommen und das Institut kennengelernt und auch Wissenschaftler in Magdeburg. Und ich finde Magdeburg wirklich toll, weil das eine kleine Stadt ist, aber mit sehr großer Dichte an Neurowissenschaftlern und eben jetzt nicht nur Physiologen oder Systemphysiologen, so wie ich, sondern auch auf unterschiedliche Ebenen, also mit Molekular und viele, die mit Menschen arbeiten. Also eben, wir haben auch DCTNE hier und das fand ich einfach toll. Und dann habe ich Angebot bekommen, hier mit meiner Gruppe anzufangen und so eben 2021 habe ich auch hier begonnen.
Das war ja dann mitten in Corona.
Genau,
ne?
Also tatsächlich, ja. Ja, das war ein bisschen challenging, sagt man.
Herausfordern,
genau. Aber ja, wir haben das überstanden. Genau, jetzt bin ich froh, dass ich hier die Gruppe habe, also viele junge Menschen, die enthusiastisch sind und dass wir diese Fragestellungen adressieren können.
Es hieß dann also so 21, 22, ja, waren da noch die Lockdowns dann?
Wir sind schon Mitte 2020 nach Magdeburg gekommen. Das war wirklich Lockdown. Genau, also die ersten Monate konnten wir da jetzt nicht viel machen. Aber dann, wo es lockerer geworden ist, dann hat ein ganzer Umbau begonnen. Das ist auch sehr schön hier am Institut, dass wir wirklich einiges an Hilfe bekommen haben von Haustechnik, von der Werkstatt. Ich habe ja dir gerade erzählt.
Ja, genau. Man hat gesehen, eigentlich die komplette Stadtarchitektur ist bei euch aus der Werkstatt. Richtig. Und ist natürlich auch praktisch, weil du hast mir auch so den ein oder andere Problematik gezeigt, wo du gesagt hast, ah Mist, da haben uns dann die Mäuse übers Ohr gehauen und haben eure Problemstellung so ein bisschen gebypasst dann hat gesagt, oh, jetzt müssen wir das Versuch nochmal aufbauen. Hat natürlich den Vorteil, wenn man das dann selber baut, kann man es auch selber soweit verändern.
Absolut, richtig, ja, da bin ich wirklich froh. Also wie gesagt, Lien hat eine lange Tradition, also das war ein neurowissenschaftliches Institut schon vor der Wende. Also da gibt es auch viele Menschen, die hier lange sind und wirklich man sieht, dass diese Erfahrung da ist und auch dann jetzt, wo die Jungen kommen, dass sie diese Erfahrung weitergeben. Das finde ich wirklich besonders am Lien und ist auch der Grund, warum ich mich hier gut fühle.
Du hast jetzt hier eine Stelle als Junior-Gruppenleiterin,
genau,
hast du gesagt, ne?
Genau,
richtig. Und für wie viele Jahre ist das jetzt?
Also das ist eine Tenure-Track-Position, ah, okay. Das heißt, es ist 5 Jahre Stelle und danach werde ich evaluiert und dann werden wir sehen, was passiert.
Ja, Tenure Track hieß dann, wäre auch das Potenzial da, dann kannst du hier bleiben dann auch.
Genau, ja, mach offen, ja.
Das LIN ist ja ein außeruniversitäres Institut. Wo ist das dann angeschlossen?
Das ist die Fakultät für Naturwissenschaften. Das ist wirklich über die Straße da, also nicht weit. So einige Direktoren hier, also Senior-Gruppenleiter, sie haben eben Professoren auf der Uni, hier die Stellen am Lien. Ich finde das auch sehr schön, also dass wir auch die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Lehre zu machen. Yeah. Also das müssen wir nicht auf der Lien, aber durch die Kollaboration mit der Uni sind wir da auch involviert, was auch schön ist, um die Studenten kennenzulernen und den Zugang zur Lehre zu haben.
Aber jetzt gerade machst du noch keine Lehre jetzt
Doch.
Hier. Abfängst du, machst du auch schon
da,
als?
Ja, eigentlich schon von Anfang an. Also wie gesagt, die Kollegen von der Uni haben mich da involviert. Also da gibt es einen Masterstudiengang für integrative Neurowissenschaften, das auch sehr, sehr gut aufgebaut ist, wo wir auch viele Studenten hier haben, die sowas von Rotations also machen, also wo sie so 4 bis 5 Wochen in einem Lab verbringen und danach sich entscheiden können, ob sie hier Masterthesis, also ich hatte jetzt schon 3 sehr gute Masterstudenten aus dem Studiengang. Eine fängt jetzt ihre Doktorarbeit und das ist dann gut, diese Kollaboration zu haben.
Das ist auch immer ein bisschen wichtig, dann wieder noch die Connection zu der Ausbildung zu haben, um eben genau zu sehen, was wird denn ausgebildet überhaupt und auch die Leute für die eigene Gruppe dann zu finden.
Weil genau.
Natürlich bekommt man irgendwann mal auch von überall her mal Bewerbungen. Manchmal ist es halt auch wichtig, dass man auch direkt die Leute hat,
Richtig.
Die man vielleicht schon ein bisschen kennt oder
genau.
aus dem Studium zum Beispiel und wo
genau.
man dann so ein bisschen auch zeigen kann, was einem so ein bisschen wichtig ist. Ja,
genau.
Ist interessant, ja. Okay, dann ist es natürlich bei dir jetzt natürlich so, du musst dann mal gucken, wie dann deine Evaluierung stattfindet,
genau.
wie es dann ist. Was wäre denn, wenn es nicht so gut liefe, dann musst du dann sofort hier gehen oder wie läuft sowas, so eine Tenure-Track-Stelle?
So eine Tenure-Track-Stelle heißt, dass ich dann 2 Jahre noch habe, eigentlich noch die Projekte abzuschließen, wenn das der Fall sein sollte, dann musste man was Neues suchen.
Also das hieße dann, du hast dann die 5 Jahre Zeit, um dich hier, um hier erstmal deine Ergebnisse zu erarbeiten mhm. und dann nach 5 Jahren entscheidet sich, ob du noch 2 Jahre bleiben kannst oder eventuell sogar eine Professur oder also eine volle Stelle,
Richtig.
Dann Dauerstelle kriegst. Ja.
Genau.
Also natürlich wünsche ich dir, dass du gut evaluiert bist.
Dankeschön.
Das ist gar kein Thema. Aber mir ist es natürlich auch mal wichtig für die Leute, die nicht in diesem Anstellungssystem sich auskennen, mhm. dass sie auch mal verstehen, was bedeutet es denn, eine Tenure-Track-Stelle zu haben, weil ist ja nicht klar, ne?
Ja,
weil
ja.
hätte ja auch sein können, dass wir die dann sagen, so und tschüss.
Ja, einige Instituten in Deutschland, von dem, was ich weiß, haben wirklich diese 5 oder 6 Jahren und die stellen auch klar am Anfang, dass es keine Möglichkeit gibt, dort zu bleiben. Ja.
Tenure-Track-Stelle ist durchaus nicht üblich. Das wird ja auch so ausgeschrieben, dass
genau.
es dann potenziell die Möglichkeit gibt. Aber das ist nichts, was absolut gängig und üblich ist.
Richtig,
das ist schon auch eine gewisse Position. Und das ist
ja
auch hier in Magdeburg. Nicht jede Stelle, die als Junior-Gruppe ausgeschrieben wird, ist dann auch gleich eine Tenure-Track-Stelle. Eine Frage zum Abschluss, die habe ich noch. Du hast ja wahrscheinlich auch in meinen Vorlagen dann schon gesehen, jeder darf ja hier in das Pad reingucken. Hast du denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
Ja, habe ich. Es ist tatsächlich Acetylcholin. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Also während meiner Doktorarbeit habe ich 5 Jahre mit spezifischen Neuronen im Hippocampus gearbeitet. Das sind sogenannten OLM-Zellen. Steht für Oriens Lacunosum Molecularis. Das sind so Teile vom Hippocampus, weil das, also sie haben die Somatas ganz oben in den Oriens und dann diese wirklich dense, sagt man denn, dichte Axonen in diesen lacunosomolekularen Teil, wo dann viele Inputs kommen. Also das sind sogenannten Gatekeeper, also für diese externe Inputs zum Hippocampus. Und die bekommen starken Input von Acetylcholin, also cholinergen Input aus dem Medial Septum. Das ist eine Gehirnregion, das ist sehr wichtig für Lernen und Gedächtnis. Und wir wissen auch, dass Acetylcholin-Level auch mit Aufmerksamkeit sehr stark in Verbindung steht. Und ich finde, heutzutage mit allen Challenges, Herausforderungen, die wir haben auf dieser Welt, ist es sehr wichtig, aufmerksam zu sein. Und es ist auch so, dass Acetylcholin wichtig für die Herzfunktion und Atmen ist. Und deswegen finde ich, das wäre mein Lieblingswirkstoff.
Ah, spannend. Ja, über Acetylcholin haben wir hier im Wirkstoffradio schon öfters mal gesprochen. Da wird sich Hans-Dieter, mein Doktorvater, mit dem ich hier öfters mal eine Sendung machen, auch freuen, weil auch seine frühen Arbeiten gingen auch so, wie bindet Acetylcholin in Acetylcholin-Esterase und sowas. Da war es zu der Zeit noch einige Sachen unklar. Deswegen haben wir da immer viel über Acetylcholin auch schon gesprochen. Ja, sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken erstmal, Sanja. Und jetzt für euch, liebe ZuhörerInnen, jede Episode ist auf unserer Homepage auch ein Blogbeitrag. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt auch Fragen stellen. Wenn ihr Fragen an Sanja habt, könnt ihr die auch dort hinterlassen. Die leite ich dann natürlich weiter, beziehungsweise die kann sie dann auf der Seite sehen. Oder wenn ihr mich oder das Wirkstoffradio direkt anmailen wollt, dann haben wir auch eine Kontaktmail dafür. Die ist unter info@wirkstoffradio.de zu erreichen. In den Social Media, Twitter, sind wir unter @Wirkstoffradio und auf Mastodon sind wir @wirkstoffradio@podcasts.social. Dort könnt ihr uns erreichen. Und falls ihr, weil ihr jetzt den Podcast vielleicht übers Handy hört, uns auch direkt anrufen wollt, dann könnt ihr das auch. Das ist relativ einfach. Das ist die 0049 3074 691064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin. 74691064, da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und dann verwenden wir die auch hier im Wirkstoffradio in einer Episode, um die vielleicht mal beantworten zu können. Wie immer am Schluss möchte ich euch bitten, wenn ihr die Zeit und die Lust dazu habt, gebt uns doch eine kleine Bewertung oder eine Rezension auf iTunes oder Apple Podcasts, wie man es jetzt nennt, aber auch unter panoptikum.social und natürlich überall, wo man Podcasts bewerten will, weil ihr wisst ja, die Algorithmen, je mehr Herzchen, Sternchen wir kriegen, desto besser werden andere Leute auf uns aufmerksam und desto mehr werden wir gehört. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.
Vielen lieben Dank.